Palagay.
Tuesday morning!
Guten Morgen, liebe Leute, hier ist das Footballerei-Frühstücksei bzw. die Footballerei-Frühstücksei-Show. Wir führen heute unsere Division-Previews fort. Heute ist die AFC East dran und auch heute wieder dabei ist Tristan. Moin, Tristan.
Moin, freut mich hier zu sein.
Und Joshua ist auch wieder am Start. Moin, Joshua.
Wunderschönen guten Morgen.
Und Daniel ist auch dabei. Moin, Daniel.
Moin, Kutsche.
Wir haben euch ja letzte Woche schon ein bisschen angeteased, dass wir heute mal einen kurzen Ausflug in den Schachbereich machen. Aus Gründen, Joshua. Wenn ich richtig informiert bin, hast du so richtig angefangen, Schach zu spielen erst im letzten Jahr. Jetzt warst du an diesem Wochenende, aber du musst gleich mal sagen, wo. Ich habe schon wieder vergessen, bei den deutschen Schachamateurmeisterschaften und hast da tatsächlich abgerissen. Erzähl mal, wie war's?
Ja, genau. Also ich war vergangenes Wochenende, das reichte tatsächlich von Donnerstag früh bis Samstagabend mit Rahmenprogramm und so weiter. Ja, bei dem Finale der deutschen Schachamateurmeisterschaft im Vorfeld haben 7 Qualifikationsturniere stattgefunden, die deutschlandweit ausgetragen worden sind, wo man sich dann qualifizieren konnte in seiner entsprechenden Klasse, weil das Ganze skillbasiert läuft, sodass man dann auch gegen gleich starke Spieler spielen kann. Sonst wäre das natürlich wettbewerbstechnisch ein bisschen obsolet. Hatte mich in einem der Turniere qualifizieren können oder auch in dem einzigen, wo ich gespielt hatte. Das war in Travemünde, also schön an der Ostsee oben, auch mit einem kleinen Trip verbunden, mit Urlaub verbunden. Und jetzt hatte, wie gesagt, der Gipfel stattgefunden, das Finale. Das war in Bad Wildungen. Das ist ein Kurort im Herzen Hessens. Und ich sag mal so, ich wohne ja in Köln und wenn du da hinfährst, fährst du eine Stunde Autobahn und dann nochmal 1,5 Stunden Landstraße, damit du da reinkommst. Ganz wilde Kiste. Genau, und dann haben die Spiele stattgefunden von Donnerstag bis Samstag früh, 5 Stück an der Zahl. Und pro Spiel kannst du 1 Punkt machen, wenn du gewinnst. Und ich bin mit 4,5 Punkten raus. Ich habe nicht ein Spiel verloren, habe 4 Spiele gewonnen, 1 Remis gespielt. Bin punktgleich mit dem 1. Platz. Aber weil ich Abzüge in der B-Note bekommen habe, wir wollen darauf nicht zu tief eingehen und auch nicht meine Wunde aufreißen, bin ich 2. geworden am Ende des Tages. Hat für den 2. Platz tatsächlich nicht gereicht. Und ich bin auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden. Bin sehr, sehr stolz, wie du gesagt hast. Ich spiele jetzt seit einem Jahr über dem Brett Schach. Und glaube, ich kann fast nicht mehr verlangen.
Ja, absolute Gratulation.
Wahnsinn. Danke.
Deutscher Amateur-Schach-Vizemeister. Wer kann das schon von sich behaupten? Deinen Job hast du schon gekündigt und jetzt wirst du Schachprofi, oder?
Damit habe ich meine Kollegen tatsächlich noch nicht konfrontiert. Und ich glaube, das werde ich denen auch ersparen fürs Erste. Aber es ist definitiv etwas, worauf man aufbauen kann, worauf ich auch aufbauen möchte und werde. Und mal schauen, was die kommenden Jahre dann noch für mich bereithalten, ja.
Für Schach bin ich ein bisschen doof wahrscheinlich. Ich habe das nie so wirklich gespielt. Daniel, Tristan, wie sieht's bei euch aus?
Ich finde das unheimlich faszinierend und ich kann das so ein bisschen rudimentär. Also ich kann, aber ich glaube, ich spiele das zu selten und es ist natürlich alles auf der Oberfläche. Sobald es so richtig, richtig kompliziert wird, bin ich total raus.
Ich habe damals das größte Schachturnier Deutschlands, linkes gegen rechtes Alsterufer, mitgespielt und habe damals auch in der Schach AG gewesen, aber weit weg von dem, was Joshua da macht, muss ich ehrlicherweise sagen. Also ich habe noch irgendwie, also ich habe Respekt davor, dass es auf der einen Seite ist es wirklich komplex und ist anstrengend. Auf der anderen Seite habe ich Respekt davor, mit dem, also stundenlang vor so einem Schachbrett zu sitzen und sich zu überlegen, was da alles wo passieren kann. Und Joshua, ich weiß nicht, wie du trainierst, ob du auch so gegen 3 bis 5 Leute gleichzeitig spielst und solche Sachen. Aber da ist ja einfach unfassbar viel Theorie hinter und sehr viel pauken und verstehen und Gefühl kriegen und was auch immer. Und weil, dass du jetzt 2. geworden bist, weil du davor zu gut warst, ist ja einfach auch eine schöne Parabel fürs Leben.
Das auf jeden Fall. Nee, also ich habe auch einen Trainer mittlerweile und gehe dem Ganzen nach. Wie du sagst, Schach ist ultra komplex. Man kann Theorie lernen, aber viel geht auch um Intuition, um Verständnis von Stellungen zum Beispiel, wie man die einschätzen muss. Was ist dein Plan? Wie willst du deinen Gegner ja quasi matt setzen? Und ich sag mal so, also ich habe tatsächlich auch wirklich unterschätzt am Anfang, wie anstrengend Schach eigentlich sein kann. Weil wenn du wirklich dann, also mein längstes Match bisher, glaube ich, ging mal über 5 Stunden. Und das längste jetzt an dem Wochenende war, glaube ich, um die 4 Stunden. Also wir haben um 10 angefangen und ich glaube, wir waren um 14:45 fertig oder 14:45.
Und meistens ist es dann am Ende ja ein Remis und keiner gewinnt, aber du hast einfach so viel Angst, dass du das Ding noch durch einen blöden Fehler verkacken kannst, dass du ganz lange irgendwie wartest und guckst und überlegst, was noch passieren kann. Und am Ende gewinnst du dann ja nicht, sondern es ist so ein blödes Unentschieden, was man einem nicht wirklich weiterbringt, oder?
Ja, also wie gesagt, dieses Mal hat es mir den zweiten Platz beschert. Aber sonst ist so ein Remis natürlich gerade dann nach 4 Stunden zumindest aber weniger schmerzhaft, als wenn du noch verlierst. Und das ist mir auch schon passiert. Also das sind alles so Erfahrungen, die muss man machen. Und es ist extrem anstrengend. Also wirklich auch gerade man für den Kopf, man ist danach so ausgelaugt. Ich war auch wirklich den Rest des Tages in der Regel nicht mehr ansprechbar. Kutsche.
Wir kommen gleich von Schach zu Rasenschach. Versprochen, wenn ihr es auch mit Schach haltet oder Joshua mal herausfordern wollt, dann schreibt ihn gerne über Instagram an. Joshua Freitag in einem Wort. Ich denke mal, du nimmst da Herausforderung an. Bevor wir zu unserer Preview kommen, noch ein ganz kurzer Exkurs, entschuldigt bitte. Aber Tristan hat uns erzählt, dass er die vergangenen Tage das erste Mal in seinem Leben in Schweden war. Und ich habe in deiner Instagram-Story gesehen, Tristan, dass du auch Elchen ganz nah warst. Irgendjemand hackt hier jetzt ganz wild in die Tasten gerade. Ich weiß nicht,
wer Joshua, du bist sehr laut. Man hört
es tut mir leid. Eigentlich Keyboard. Sollte ich gemutet sein. Das passiert halt.
Klingst du auch als fast wie ein anderes Mikro. Aber das kriegen wir alles hin.
Ja, du scheinst das Mikro verloren zu haben. Tristan, ich habe gesehen, du hast Elche aus nächster Nähe gesehen. Wie war Schweden? Wie fällt dein Fazit aus?
Wahnsinnig toll. Also so toll, dass, ich will mal so sagen, am letzten Abend saß ich auf dem Sofa in meiner Hütte und fing an, nach Häusern zu gucken in Schweden. Ist ja wirklich, ich kenne Finnland, ich kenne Norwegen so, aber eher so die Städte und Umgebung. Und jetzt, ich war wirklich im Nirgendwo, in so einer Hütte, im Nichts. Und es ist nur Wald und Elche um dich herum und du bist aber in 20 Minuten am Meer. Es ist unglaublich. Es war wirklich eine Erfahrung. Ich war einfach noch nie da. Ich bin im Auto gefahren. Das dauert natürlich ein Stück, bis man da ist. Aber du brauchst es halt vor Ort. Und Elche, wenn die so vor dir stehen, und das ist, also, ich habe jetzt wilde Elche leider nicht gesehen, sondern nur in so einer Aufzuchtstation, wo die so Findlinge oder sowas aufziehen und wieder auswildern. Und das waren Jungtiere und die waren so riesig, dass jedes Pferd dagegen verblasst. Und wenn du überlegst, dass die da so rumlaufen und die rennen ja auch mal vors Auto und so, das ist schon echt heavy.
Ja, sehr geil. Wir sind früher auch immer, ich bin mit meinen Eltern auch immer nach Skandinavien gefahren in den Sommerferien, vor allem auch nach Schweden. Das ist schon ein tolles Land. Ja. Also auch eine absolute Empfehlung. Macht doch vielleicht mal Schachurlaub in Schweden, ihr Lieben. Das wäre doch mal was.
Die haben auch eine relativ
für den Impuls.
Die haben auch eine interessante Football-Liga übrigens.
Ja, stimmt. So, wir steigen ein. Heute knüpfen wir uns die AFC East vor, also die Patriots, die Jets, die Dolphins und die Bills. Und das machen wir in gewohnter Struktur, unterteilt in die 4 Downs. Das First Down ist die Frage, was ist die Ausgangslage nach der letzten Saison? Was ist seitdem passiert beim jeweiligen Team? Das Second Down, was ist die zentrale Storyline für die kommende Saison? Das Third Down, was sind die Stärken und Schwächen des Rosters? Und das Fourth Down, wie sieht unsere Prediction aus? Haben wir eventuell sogar eine Bold Prediction? Und wenn wir dem Team in der Division einen Film- oder Seriencharakter geben wollen würden, wer wäre es? Letzte Woche ist Jack Sparrow hier zweimal aufgetaucht, nämlich bei den Saints und bei den Buccaneers. Ich bin sehr gespannt, ob wir diese Woche wieder eine Doublette haben. Auch ihr seid natürlich recht herzlich eingeladen, euch in den Kommentaren zu beteiligen, wie ihr Team A, Team B, C und D so aktuell erachtet. Und vor allem, wir ranken natürlich am Ende dieses Podcasts auch, wie die 4 Teams unserer Meinung nach auf den Plätzen 1 bis 4 einlaufen. Auch das könnt ihr sehr, 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 sehr gerne in den Kommentaren machen. Daniel hat sich für die Patriots entschieden. Ich übernehme die Jets, Tristan die Dolphins und Joshua dann am Ende die Bills. Wir zäumen das Pferd wieder von hinten auf. Du musst heute also auf jeden Fall nicht anfangen, Tristan. Du kannst dich zurücklehnen. Genau wie immer. Ist natürlich auch ein Köpi dabei. Liebe Grüße an dieser Stelle. Moment, bevor ich es aufmache, das möchte ich gern noch klarstellen. Wer war es? Hier haben wir es. Einen Moment, ich hab's gleich. Ah, hier war es. So, an Andreas. Andreas, liebe Grüße. Du hast gesagt, das ist niemand außer dir aufgefallen. Ich hätte gelallt. Also wir haben König Pilsener schon sehr lange als unseren Partner. Ohne König Pilsener wäre das alles nicht möglich. Wir trinken mit Bedacht, nicht zu viel. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Aber transparenter Podcast, jetzt ist Sonntagabend. Ich quatsche 2 Stunden mit 3 guten Kumpels über Football. Da gehört für mich ein Bier dazu, genauso wie jetzt auch. Wir lieben nämlich Football, genauso wie König Pilsener. Vielen Dank an dieser Stelle an unseren langjährigen treuen Partner. Daniel, steig doch mal ein mit dem First Down der Patriots, bitte.
Sehr gerne, aber da vielleicht der Hinweis, ich trinke keinen Alkohol und trotzdem mag ich Köpi, weil es gibt ja auch alkoholfreies Köpi. Also von daher, man muss auch abends am Sonntag nicht nur Bier trinken, was mit Alkohol besetzt ist, sondern Köpi hat auch ein sensationell schmeckendes alkoholfreies Bier, oder Kutsche?
Und neuerdings auch ein Radler mit Zitronengeschmack, ist auch köstlich.
Das stimmt. Genau, ich fange gerne an. Was ist die Ausgangslage nach der letzten Saison? Die Patriots sind jetzt 2 Jahre lang wirklich schlecht gewesen. Also im letzten Jahr von Bill Belichick haben sie mit 4-13 am Ende zurückgekommen. Jetzt am letzten Jahr, da war klar, dass sie nicht gut sein würden. Hatten einen neuen Coach bekommen, haben alles umgeändert, was es nur ging aus der Episode mit Bill Belichick, die ja sehr, sehr lange ging. Und das funktionierte gar nicht. Sie hatten in ganz vielen Bereichen, Positionen, wirklich das schlechteste Team der Liga. Ob es nun die Wide Receiver sind, die nicht in der Lage waren, Third Downs umzuändern. Ich glaube, die haben insgesamt, wenn Drake May als Quarterback auf die Wide Receiver geworfen hat beim Third Down, haben die, glaube ich, irgendwie 28,8% der First Downs dann gemacht. Das nächstbeste Team oder Wide Receiver Room war bei 35%. Das war historisch schlecht. Die waren in den letzten 25 Jahren, glaube ich, das 11. schlechteste Team. Das 10. schlechteste Team waren die New England Patriots im Jahr 2023. Also Wide Receiver war unglaublich schlecht. Die hatten, kann man ein bisschen auf die Statistiken gucken, das 31 oder 32 schlechteste O-Line. Also auch die Protection für den Quarterback war grauenhaft im letzten Jahr. Die haben eigentlich wirklich überall, wenn man sich's anguckt, waren sie einfach weit weg von Liga-Durchschnitt oder in irgendeiner Form inspirierend. Und daher im letzten Jahr war eigentlich nur Drake May und dessen Leistung in irgendeiner Form inspirierend. Und so haben sie eben jetzt in der Offseason sehr viel losgelassen, haben sich von sehr vielen Spielern getrennt. So Leute wie der Center David Andrews, der auch in der Brady-Zeit noch super relevant war. Aber also es geht wirklich durch, wenn man es durchgeht, was sie alles abgegeben haben, wen sie losgelassen haben. Super krass, möchte ich glaube ich gar nicht weiter darauf eingehen. Haben aber eben auch ganz, ganz viel neu geholt. Haben mit Mike Vrabel einen Headcoach genommen, der im letzten Jahr nicht aktiv war, der davor bei den Titans war, sehr überraschend, nach sehr positivem Rekord und sehr viel Wertschätzung wurde der entlassen. Wurde jetzt bei den Patriots, die haben wirklich ganz, ganz schnell geholt. Sie haben versucht, da ganz schnell hinzugehen. Ist ein Ex-Spieler von denen. Sie haben mit Josh McDaniels den OC aus der Brady-Zeit wiedergeholt, der als Head Coach bei den Raiders, ich glaube, kolossal gescheitert ist und haben als DC mit Terrell Williams auch jemand Neues reingeholt. Also wirklich einmal neu angestrichen und haben dann wirklich auf dem Transfermarkt, bei den Free Agents wirklich richtig losgelegt. Milton Williams, 26 Millionen im Jahr, ist gekommen als Pass Rusher. Stephon Diggs ist nach seiner ACL jetzt nicht zu den Texans zurückgekehrt, sondern zu den Patriots gegangen, kriegt, ich glaube, für 3 oder 4 Jahre 21,1 Millionen. Sie können sich zwar nach einer bestimmten Zeit trennen, aber trotzdem ein krasser Vertrag für jemanden, der schon bei den Texans nicht mehr ganz so stark war und der jetzt gerne Partys macht auf Yachten und damit für einen kleinen Skandal gesorgt hat, weil da auch irgendwelches Pulver konsumiert worden ist. Sie haben mit Carlton Davis einen neuen Cornerback geholt, um das Defensive Backfield zu verbessern. Harold Landry, ein Typ, ein Edge-Rusher, neben Milton Williams, Inside, dann wirklich spannend. Robert Spillane, Linebacker, aus richtiger Mike Vrabel-Typ. Und haben dann eben auch ganz massiv die O-Line verbessert. Morgan Moses ist gekommen. Sie haben im Draft mit Will Campbell einen Left Tackle geholt, den sie vorher nicht kriegen konnten. Sie haben einen neuen Running Back geholt mit Trevion Henderson, einer der wirklich extrem spannenden Running Backs, denen viel zugetraut wird. Haben aber wirklich einmal alles abgeändert und umgeändert. Und jetzt ist es ganz spannend, was ist aus diesen 4-13 Patriots passiert und was kann man eigentlich wirklich erwarten? Und ich glaube, an dem Punkt steht man in irgendeiner Form, aber wenn man sich anguckt von vornherein die Ausgangslage, sie haben den Coaching verändert, sie haben die O-Line verändert, sie haben die Wide Receiver verändert, sie haben den Pass Rush verändert, sie haben das Defensive Backfield verändert. Eigentlich sind die überall rangegangen, da ist nicht mehr viel außer der Quarterback vorhanden, was vorher da war. Weil die zentrale Storyline ist nämlich wirklich besser werden. Ich glaube, das ist das und Potenzial rausfinden. Und die Patriots sind nämlich in einer Situation, wo sie eigentlich auf allen Positionen, die haben ja nichts zu verlieren. Die können reingehen und es geht darum, das Fundament, die Basis zu bauen für die nächsten wahrscheinlich 10 Jahre mit Drake May als neuem Quarterback. Und dann geh einmal ganz kurz raus, Joshua. Einmal disconnecten und neu connecten, das ist völlig in Ordnung. Ich glaube, da als Second Down sind wir wirklich dabei, dass die Storyline heißt, wer passt zu den Patriots, wer performt und wer ist dann eben auch wirklich gut für das Mike Vrabel-System. Und da hat er ja versucht, Veterans reinzuholen, die die Kultur, die den Winning Culture wieder zurückbringen, die die Patriots irgendwie Jahrzehnte unter Bill Belichick und Tom Brady hatten, die aber verloren gegangen ist, wo wir ganz viele Versuche von Cam Newton und an all denen gesehen haben, und auf der anderen Seite in die andere Richtung dann eben zu gucken, dass man das Spielermaterial auch findet, um dieses Gefühl hinzubringen und den Quarterback zu unterstützen. Und ich glaube, das ist eben das, die große Storyline ist, wie gut ist dieses neue Patriots-System verglichen zu den letzten zwei Jahren. Patricia, wolltest du was sagen?
Ja, ich wollte nur sagen, ich kann das Gefühl, was sich definitiv einstellt, ist, dass etwas im Aufbruch ist. Und das ist ja bei den Patriots mal eine sehr willkommene Abwechslung.
Genau, ich glaube, die Stimmung ist eine ganz andere. Ich glaube, die Stimmung ist jetzt krass, da entwickelt sich was, alle sind gespannt drauf. Drake May hat genug Licht gezeigt in der letzten Saison, dass es irgendwie ein Gefühl dafür gibt, dass da was passieren kann. Und ich finde das wie von den Texans in dem Jahr vor CJ Stroud, wo man auch merkte, die haben ganz viele Elemente sich geholt aus der Liga, im Free Agency, im Draft, und man merkt, okay, da klickt was. Wir sind noch nicht in der Situation, und da finde ich auch, also man darf die als Dark Horse noch nicht zu groß nehmen. Die haben 4 Siege geholt. Wenn die doppelt so viel holen würden, 8 Siege, und nicht in die Playoffs kommen würden, Zweiter oder Dritter in der Division zu werden, wäre das ein riesiger Erfolg. Ich glaube, man ist mal so vorsichtig, die Patriots so schnell wieder zu einem Contender zu machen. Das sind sie noch lange nicht. Ich glaube, es ist wirklich eine Situation, wo die rausfinden müssen, wer passt ins Team, wie schafft man es, die Kultur, die Winning Culture zu schaffen, wie schafft man es, Mike Rabel irgendwie den Platz zu den Spieler zu geben, die er braucht. Und ich glaube, das ist eben auch das extrem Interessante dieses Rosters, dass es nur besser werden kann. Also Third Down ist dann ja, was sind die Stärken und Schwächen? Ich hoffe, Quarterback wird gut sein. Ich glaube, dass eine der ganz großen Stärken ist, dass sie gut aussehen werden, weil sie den zweiteinfachsten Schedule haben. Im letzten Jahr hatten sie den zweitschwersten Schedule. Aber wenn man sich anguckt, gegen welche Teams die spielen, dann sind sie in einem Großteil der Spiele plötzlich wirklich kompetitiv. Und das ist, glaube ich, was dem Team gut tun kann, um eben diese Winning-Culture auch wieder aufzubauen. Ich habe mal durchgerechnet, für mich waren es 11 Spiele, wo ich sie im Vorteil aussehe. Im ersten Spiel gegen die Raiders, im zweiten Spiel gegen die Dolphins, oh, ist, glaube ich, auf Augenhöhe. Steelers, könnten die auch was schaffen. Dann die Panthers, dann kommen die Bills, da werden sie keine Chance haben. Dann Saints, Titans, Browns, Falcons. Die haben eigentlich nur einen richtigen harten Gegner in den ersten 9 Spielen. Und das ist, glaube ich, eine Stärke dieser Saison und dieses Teams im nächsten Jahr, dass sie eben wirklich was aufbauen können, was Positives schaffen können, weil die Gegner nicht ganz so doll und nicht ganz so stark sind. Das andere ist, glaube ich, dass die O-Line deutlich besser sein wird. Also da geht ja auch nicht viel schlechter. Platz 32 oder 31 in der Liga. Und dass da wirklich was kommen wird. Mit Will Campbell haben sie, glaube ich, keinen Über-Tackle. Und der wird in anderen Jahren auch nicht an Position 4 im Draft gehen. Aber der gibt Sicherheit und der gibt Ruhe auf einer sehr komplexen, sehr teuren Position in den nächsten Jahren. Und ich bin sehr gespannt, was, und das ist dann für mich schon eine Stärke, der Running-Back-Raum ist. Weil da ist der Trevian Henderson jetzt neu dazugekommen. Dazu hast du noch Stevenson, der in den letzten Jahren auch schon ganz gut ausgesehen hat. Und wenn die als Committee was machen, dann kann ich mir das extrem gut vorstellen. Für mich eine Schwäche ist immer noch der Wide Receiver Room. Stephon Diggs, weiß ich nicht. Douglas, der Mario Douglas, mal gucken. Hollins hat auch ein bisschen was gezeigt, aber war nicht so doll. Also deren Wide Receiver sind eben nicht besser, nur weil einer dazugekommen ist und dann mit Kyle Williams ein Drittrunden-Pick aus dem Draft dazugekommen ist. Das heißt, gerade dieser Wide Receiver Room, den sehe ich noch nicht. Was da helfen könnte, was im letzten Jahr schon sehr geholfen hat, ist Hunter Henry als Tight End, der wahrscheinlich der beste Receiver im letzten Jahr war. Also da kann man hoffen, dass es besser wird. Und ich glaube, dass die Defense sich fast nicht verändert hat. Vielleicht ist sie sogar ein Tick schwächer geworden als letztes Jahr, aber ich glaube, dass dann Entwicklungsmöglichkeiten sind mit Spielane, mit all dem, was sie, mit Milton Williams, was sie da neu zugebracht haben. Das kann interessant werden und das ist eine Unit, die wahrscheinlich nicht Top 15 sein wird, aber die sich eben wirklich entwickeln kann und sich finden kann.
Ich wollte auch auf den Schedule hinweisen und darauf so ein bisschen aufbauen. Daniel, zu deiner Ergänzung, nicht nur sind die Gegner schwach, sondern man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen. Die Patriots sind derzeit in 11 der 17 Spiele als Favorit aufgeführt. In 11 der 17 Spiele. Und das muss man sich, glaube ich, erstmal vor Augen führen. Ich meine, du hast, wenn man nach diversen Expertenmeinungen geht, sehen viele sogar die Patriots an einem Division-Platz, auf dem wir sie in den letzten Jahren nicht gesehen haben. Und da ist tatsächlich, glaube ich, eine ganze Menge drin. Und entwicklungstechnisch ist da extrem viel Potenzial. Einfach weil du das ja den Profit aus dem ein oder anderen ja schwächeren Matchup schlagen kannst, was du diese Saison haben wirst.
Genau, aber ich glaube, das heißt ja eben nicht, dass das Team wirklich besser wird. Das ist eine Stärke, um eine Winning-Culture aufzubauen. Das ist aber kein Team, was in den Playoffs eine Rolle spielen sollte oder reinkommen sollte. Ich glaube, es ist aber eine richtige Chance, um ein gutes Gefühl zu schaffen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das gehört ja auch dazu, um dann irgendwie am Ende erfolgreich zu werden. Wenn du da wieder mit 3 oder 4 Siegen rausgehst, dann schaffst du es nicht, dann ein Momentum aufzubauen. Ich glaube, das ist ganz wichtig und tut auch Drake May als Quarterback dann sehr, sehr gut.
Drake May übrigens zeugt ja auch für seinen Charakter. Also nicht nur, dass er, finde ich, überperformt hat. Er ist ja echt sehr gut angekommen bei den Patriots. Das kennen wir auch anders von Rookie Quarterbacks. Hat geheiratet in der Offseason. Das habe ich vergangenen Freitag auch in der neuen Folge von Kutsches Football Zirkus announced. Und alle Hochzeitsgeschenke gemeinsam mit seiner jetzigen Ehefrau haben sie dem guten Zweck gespendet, vor allem für Obdachlose. Auch ein großartiges Zeichen, finde ich. Also zeigt vielleicht auch noch einmal mehr, wie so ein Drake May tickt. Und Mike Rabel, Tristan, den kennen wir alle noch von den Titans. Das ist so jemand, also der hat so viel Erfahrung, der kennt, wie gesagt, das Franchise. Der wird jetzt keine lange Eingewöhnungszeit dort brauchen, ne?
Es ist vor allen Dingen bewusst ausgewählt, weil er als Culture Builder gilt. Und das ist genau das, was die Patriots wieder brauchen. Nach Mayos Abgang und seinem unrühmlichen Abgang brauchen sie definitiv irgendeinen Ansatz, wo sie zu einer Stärke zurückfinden, die irgendwie die Tradition der Patriots verbindet mit so einem Aufbruch. Und da ist Vrabel halt der perfekte Kandidat. Das war ja auch sofort klar, als die Stelle frei wurde, war Vrabel in aller Munde. Es war sofort jedem klar, diese beiden müssen irgendwie zusammenfinden.
Na, ich fand, das hatte damals geschmeckt. Ne? Ich weiß das noch, das war nach dem letzten Spiel, Regular-Season-Spiel gegen die Bills. Das haben die Patriots sogar gewonnen. Und statt dann irgendwie nochmal so einen Tag oder so dann auch zu jubeln, haben sie, glaube ich, anderthalb Stunden nach Ende des Spiels schon das Aus von Jared Mayo verkündet. Und zwei Tage später haben sie dann Mike Rabel announced. Das fand ich ein bisschen unhübsch, ehrlich gesagt. Da hätten sie sich auch schon nochmal ein, zwei Tage Zeit lassen können, finde
ich. Na, ich glaube, die hatten aber einfach Angst, dass da sozusagen jemand anders reinspringt und Mike Rabel den wegpickt, weil das war neben ein, zwei anderen und Kandidaten dann schon der Top-Kandidat in dieser Coaching-Free-Agency. Und ich glaube, das war denen wichtig. Und der Abgang war ja schon viel früher klar. Also das ist ja nicht mit dem Spiel gegen die Bills dann geendet, sondern das war, glaube ich, schon einen Monat vorher war das Robert Kraft klar, dass es mit dem Coach nicht weitergeht. Und dann ist es dann eben sozusagen ein bisschen auch darum zu gehen, sicherzustellen, dass du es hinkriegst. Also Andy Reid damals wurde auch am 4. Januar, einen Tag nachdem die Saison vorbei war und er bei den Eagles gekündigt worden ist, auf der hingeholt und er hatte noch drei andere Termine, die er gescheduled hatte. Und am Ende haben sie sichergestellt, dass der Kansas City nicht ohne einen Vertrag verlässt. Und ich glaube, das ist am Ende eben dann bei Coaching, wenn du das Gefühl hast, dass es da ist, nochmal wichtiger mit all den Sachen, die man normalerweise machen mussten. Die mussten die Patriots ja nicht machen, weil das ein Oldschool eigener Spieler war, mit weiteren Kandidaten, die man einladen muss und so weiter. Von daher, ich kann es irgendwie schon nachvollziehen, es fühlt sich nicht gut an, ist aber dann auch sicherstellen, dass man den Kandidaten, den man haben möchte, bekommt. Ich möchte einmal nochmal ganz kurz über... Ja,
also Andy Reid und Mike Rabel, das kannst du nicht vergleichen. Mike Rabel war arbeitslos. Also ich behaupte, schon vor dem letzten Regular-Season-Game hatte der wahrscheinlich unterschrieben. Also den musstest du ja jetzt nicht plötzlich nach dem letzten Regular-Season-Game Ding festmachen. Der hatte ja keinen Job. Also,
naja, aber er hatte mehrere interessierte Teams. Das sehe ich anders, Kutsche. Da waren drei, vier Teams, die ihn auch haben wollten, die auch angefragt haben und die auch Gerüchte gemacht haben. Ich glaube nicht, dass der unterschrieben hatte. Und es ging da wirklich um Tage. Ich glaube, das war ziemlich genau dargestellt worden im Januar. Tristan?
Bei den Bears galt der eindeutig als die Nummer zwei. Also es war klar, wenn sie sich mit Johnson nicht einig werden, dann wird's Vrabel. Und daher glaube ich auch, dass es schon ein gewisser Zugzwang da war.
Mach doch mal dein viertes Down, Daniel.
Genau, ich wollte eigentlich ganz kurz im dritten Down noch sprechen über Drake May, weil der ist für mich aktuell in bestimmten Bereichen noch eine Schwäche. Der hat nämlich, und das ist, finde ich, schon ganz krass, 45% seiner Würfe an die oder hinter die Line of Scrimmage geworfen. Das ist, glaube ich, der 43. von 46 Quarterbacks letztes Jahr. Und das zeigt eben auch, dass ihm eigentlich noch die Länge fehlt. Also hat mit den Receivern zu tun, hat mit den Anspielstationen zu tun. Aber den müssen sie umwandeln in jemanden, der auch den Ball nach vorne wirft, der auch sozusagen Yardage schafft und nicht nur auf Yards after Catch setzt oder Kurzspiel spielt. Und ich glaube, das ist eben was, wo man wirklich gucken muss, wie entwickelt sich der und macht der wirklich den nächsten Schritt, um dann über 15 Yards mal zu werfen und seine Receiver auch anzuspielen. Und da bin ich sehr gespannt, wie sie es schaffen, aus dieser Schwäche vielleicht dann mit Drake May in diesem Jahr auch eine Stärke zu schaffen. Aber das muss eben wirklich der Schlüssel sein, wo es hingeht und dann zu sagen, was ist meine Prediction. Ich glaube, durch diesen einfachen Schedule können sie es schaffen, 8 Siege zu holen. Das wird nicht einfach, auch wenn sie 11-mal Favorit sind. Joshua, da sind ja auch ein paar Gegner dabei, die gar nicht so einfach sind. Ich glaube, aber 8 Siege wäre für mich die Prediction, die ich aktuell sehe. Und meine Bold Prediction ist, glaube ich, ein bisschen auf den Faktor Stephon Diggs. Also ich glaube, dass diese Offense nur funktioniert, wenn Stephon Diggs nochmal wirklich was rausholt. Also ich hätte gesagt, meine Bold Prediction ist eine 1500 Yards Receiving Saison von Stephon Diggs. Wenn die passiert, dann sieht die Offense, glaube ich, ganz anders und sehr viel besser aus.
1500 Yards, Joshua, von Stephon Diggs. Ich halte es für unwahrscheinlich. Und du?
Ach, ich würde jetzt keine Wetten drauf abschließen. Ich glaube, ich würde keine Wetten drauf abschließen. Nein, vor allem, du weißt halt nicht, also Kreuzbandverletzungen sind immer extrem tricky. Und von sowas zurückzukommen, das ist auch da spielt auch der mentale Faktor eine Riesenrolle. Und bis du dich auch da wirklich komplett befreien kannst von den mentalen Befängnissen, die du hinsichtlich so einer Verletzung hast, mit jedem Schritt auf dem Spielfeld denkst du daran. Mit jedem.
Soll ja eine Bold Prediction sein. Er hat es einmal in seiner Karriere, in der ersten Saison bei den Buffalo Bills schon geschafft. Seitdem immer drunter, einmal 1400. Aber ich finde,
ja,
das ist der X-Faktor dieser Offense, ist verbessert Stephon Diggs den Wide Receiver Room, weil sonst ist da wenig passiert. Und das brauchen sie. Und daher meine Bold Prediction in die Richtung.
Coach, also du bist, glaubst ist nicht es dran. Auf jeden Fall. Bold ist es auf jeden Fall.
Tristan, wie sieht's bei dir aus?
Du weißt, ich bin generell optimistisch. Daher freue ich mich darüber und kann mir das absolut vorstellen. Ich habe das Drake May bei ihm, ich habe ein extrem gutes Gefühl. Und von daher dem Team ist alles, also ich will jetzt nicht mein Ranking vorwegnehmen, aber ich habe die Patriots dieses Jahr überraschend weit vorne.
Sehr gut. Ich habe noch offen den Filmcharakter. Ja. Ich habe Chris Gardner. Sagt euch Chris Gardner was?
Nein.
Es ist der Filmcharakter von Will Smith im Spiel Das Streben nach Glück. Also dieser leicht trottelige, sehr sympathische Vater, der für seinen Sohn es hinkriegen möchte, dass es endlich wieder erfolgreich wird. Und dieses Streben nach Glück, finde ich, ist genau das, wo die Patriots und die Fans da sind. Eigentlich erwartet man Will Smith als erfolgreichen Typen, der tritt auf und eigentlich hat man das Gefühl, hey, der müsste es eigentlich hinkriegen. Und kriegt dann immer irgendwie, ich glaube, es waren knochendichte Messgeräte, die er verkaufen muss, die überhaupt nicht weggehen. Und genauso fühlt sich das bei den Patriots eigentlich an. Man weiß doch, wie es geht. Man weiß, wie es funktioniert. Robert Kraft ist dieser Mann des Erfolgs. Und Mike Vrabel ist der Typ, der eigentlich erfolgreich war bei den Titans. Eigentlich kann er das. Und trotzdem ist er auch bei den Titans gescheitert, wenn man mal ehrlich ist. Und ich glaube, jetzt zusammenzukommen und das alles zusammenzukriegen, damit das Glück wieder zurückkommt nach New England, das ist eben die Aufgabe von Chris Gardner, gespielt von Will Smith. Und das sehe ich, da sehe ich Mike Vrabel und die Patriots gerade.
Passt aber von der Beschreibung her.
Gut, bevor wir mit den Jets weitermachen, noch ein kleiner Exkurs. Das war ja die News der vergangenen Tage. Ich will nicht versäumen, sie hier nochmal unterzubringen. Joshua, TJ Watt hat tatsächlich jetzt seinen Vertrag bei den Pittsburgh Steelers verlängert. Einer der besten, wenn nicht sogar der beste Verteidiger in der NFL. 3 Jahre, 123 Millionen, wovon 108 Millionen garantiert sind. Durchschnittliches Jahresgehalt 41 Millionen US-Dollar. Damit überflügelt er Ja'Marr Chase, den Receiver der Bengals, und auch Myles Garrett, den Verteidiger der Browns. Und er ist der bestbezahlte Nicht-Quarterback in der NFL jetzt und hat jetzt mit diesem 3-Jahres-Vertrag, das finde ich auch krass, nahezu ausgeglichen mit dem Career-Earning seines Bruders J.J. Watt, der daraufhin dann auch in Social Media geschrieben hat, ey, wenn du mich noch einmal zahlen lässt, wenn wir zusammen essen gehen, dann kriegst du es mit mir zu tun, so ungefähr. Ich weiß nicht so genau, wie ich diesen Deal finde. 3 Jahre finde ich relativ kurz, viel Geld. Die Steelers sind jetzt mit Abstand, glaube ich, das Team, das sich am meisten die Abwehr kosten lässt. Kein Wunder. Also, wie erging es dir, als du vor allem die Zahlen dieses Vertrags gesehen hast?
Zunächst einmal, um die Vertragslänge einzuordnen, davon war ich tatsächlich gar nicht so überrascht. Weil TJ Watt wird jetzt, glaube ich, noch 31 vor der Saison, wenn mich nicht alles täuscht. Und das heißt, der unterhält den Vertrag, bis er 34 ist. Und das ist ja so ein bisschen die Range, wo du auch tatsächlich dann als Starspieler ja deinen zweiten Cash-Out haben möchtest, um nicht zu sagen, deinen letzten Cash-Out. Weil wer weiß, was darüber hinaus noch passiert, zumal TJ Watt ja auch jetzt mit der einen oder anderen Verletzung zu kämpfen hatte in letzter Zeit. Nichtsdestotrotz aber, ich meine, die Summe ist gerechtfertigt. Gerade für einen Spieler wie TJ Watt, er war vierfacher First-Team-All-Pro, Defensive Player of the Year in 2021, hat seit 2018 knapp 110, ich glaube 108 Sacks oder sowas. Nagelt mich nicht auf die Nummer fest, aber ich glaube, da bewegt es sich. Und er ist halt einfach einer der dominantesten Verteidiger in der NFL. Und da kann man dann auch einen Punkt hintersetzen. Da braucht es kein Wenn und kein Aber. Und der Zug jetzt erstmal prinzipiell von den Steelers, der war halt nötig. Clever, nötig. Weil es gab natürlich auch schon abseits immer mal die ein oder anderen Anfragen auch von anderen Teams, Trade-Rumors etc., die aufgekommen sind, wie das ja immer so ist, wenn so ein Spieler ja auf Vertragsende zugeht und noch nicht verlängert worden ist, da klopft man dann immer gerne mal an und fragt nach. Und insofern ist es natürlich auch von den Steelers einfach ein sehr, sehr gekonnter Schachzug, da die Tür zuzumachen, allen Gerüchten einen Riegel vorzuschieben und zu sagen, TJ Watt bleibt ein Steeler, zumindest mal bis, ja, für die nächsten 3 Jahre.
Ja, ich glaube, das, den Namen muss man einfach.
Habt ihr es gehört?
Ja, ich glaube, man muss einmal sagen, das liegt natürlich alles irgendwie, der ganze Vertrag, den man hat, liegt dann an Garrett bei den Browns, der eben diese 40 Millionen geknackt hat, und der ist ein Jahr jünger. Ich glaube, um so konkreter zu werden, Joshua, ich glaube, im Oktober wird TJ Watt 31 und Miles Garrett im Dezember 30. Aber genau das ist der Punkt. Der hat eben noch ein Jahr jünger, ist aber genauso gut. Und vielleicht kann man sogar darüber diskutieren, dass TJ Watt in den letzten Jahren sogar teilweise besser war als Miles Garrett. Da gibt es ja wirklich ganz, ganz wenige Edge-Rusher, die auf dem Niveau irgendwie da sind. Und jetzt konnte man sich entscheiden, möchte man also aus der Situation heraus irgendwie Trainingscamp-Nerven haben. Er hat ja schon OTAs und Co. oder Manager oder Minicamp nicht geskippt und war nicht dabei. Und möchte man diese Diskussion jetzt irgendwie haben in dem ganzen Vorlaufzeit, oder gibt man eben den Vertrag, den er durch den Vertrag von Miles Garrett in irgendeiner Form verdient hat? Und das hat man jetzt gemacht und damit gesagt, hey, wir wollen ihn und seine Kultur drin haben. Und er muss jetzt eben Teil der Lösung des Steelers in den nächsten Jahren sein, um aus diesem Mischmasch-Situation, in der sie drinne sind, rauszukommen. Und ich meine, du hast einen Quarterback geholt, der in einem Jahr nur spielen möchte und schon sehr, sehr alt ist für die NFL. Und jetzt wird TJ Watt da immer noch rumlaufen und der wird ja gut spielen und der wird performen. Aber es ist eben, sag ich mal, mittelfristig gesehen nach dem Aaron Rodgers-Jahr wahrscheinlich der schlechteste Deal, den du machen konntest, weil du dich damit einen sehr großen Teil weiterhin in diese Defense investierst und der Offense nicht genug Waffen geben kannst, um wirklich erfolgreich zu werden. Also für mich ist das so, dieses Jahr müssen wir zeigen, was wir können. Ab nächstes Jahr wird es schwer, richtig oben anzugreifen. Das sagt der Vertrag leider auch.
Dein Take dazu, Tristan?
Du, ich kann da gar nicht mehr dazu beitragen von dem, was schon gesagt wurde. Ich war tatsächlich sehr erstaunt über die Summe dann doch. Und das zeigt einfach die allgemeine Tendenz, dass einfach die Verträge immer dicker werden. Und das ist ja das Gleiche wie die Diskussion gerade mit den Zweitrunden-Picks. Ich weiß halt immer nicht, wohin das irgendwann führt. Also es wird ja jetzt noch eine Riesenkette von neuen Vertragsforderungen nach sich ziehen.
Kutsche. Ich hätte noch einen Kommentar dazu. Kann das natürlich aber auch so ein Wink mit dem Zaunfall Richtung AFC North Division-Rivale sein? Ja, von wegen, schenkt deinen Outside-Linebackern #EdgeRushern ein bisschen Liebe? Kann man das so auffassen? Und wo Daniel sagt, Geld in die Offense investieren, machen die Steelers halt vice versa auf Seiten der Defense? Also ich meine, man kann alles haben, wenn man es vernünftig macht, aber anscheinend liegt der Fokus der Steelers sowie der Cincinnati Bengals auf einer Seite des Balls.
Ja, ich glaube, du kämpfst eher darum, dass du vielleicht nicht die Probleme haben möchtest, die Bengals da haben, und über die wird sich ja schon ein bisschen meme-artig lustig gemacht, wie sie da in die Saison reingehen. Und ich glaube, das ist eben am Ende definitiv etwas, wie die Steelers von der Kultur und von dem, wie sie mit Spielern umgehen, nicht wahrgenommen werden wollen. Da bin ich bei dir. Aber ich glaube, es ist jetzt kein Wink. Guck mal, wir machen es anders und unser Weg ist der richtige.
Ich finde es auf jeden Fall gut. Also der NFL geht es ja so gut wie noch nie, dass die Milliarden sprudeln, dass das zum gewissen Teil dann tatsächlich auch an die Spieler geht und nicht nur irgendwie in die Owner-Taschen fließt. Trotzdem diesen Unterschied, da lagen irgendwie 10 Jahre dazwischen, zwischen TJ Watt und JJ Watt. JJ Watt ja auch ein überragender Verteidiger, also dass sein Bruder ihn jetzt innerhalb oder nur mit einem 3-Jahres-Vertrag überflügelt, das finde ich schon krass. Da bin ich auch bei Tristan. Wo soll das eigentlich alles mal hinführen, so ungefähr? Das sind ja Summen, also das kann ja Otto Normalverbraucher, kann das ja gar nicht mehr greifen. Also irgendwie über 100 Millionen garantiert,
aber,
das
aber
ist
Kutsche,
ja für
uns das,
alle nicht mehr greifbar.
Aber das geht ja in die ganze Zeit. Ich habe ja bei Hall of Crime, haben wir über Plasico Burress gesprochen, den Super Bowl-Helden von 2007, 2008. Der dann einen Rekordvertrag 5 Jahre 35 Millionen unterschrieben. Wenn du das reinguckst, das kriegt vielleicht ein Kicker jetzt, aber kein wirklicher Star-Receiver mehr. Und ich glaube, das ist einfach die Entwicklung. Und also, wenn man sich über die beschweren möchte, dann werden wir in der Grundsatzdiskussion, ob die NFL der richtige Sport ist. Also ich glaube, das gehört einfach dazu. Und wenn die so viel Kohle machen, dann sollen die Spieler auch so viel Kohle bekommen. Besser als irgendwelche Owner, die noch reicher werden.
Ja, absolut. Ist ja auch alles okay.
Ja, ja. Das stimmt absolut. Nein. Ich sehe das auch so. Ich meine, wenn man dann nach den Ownern guckt, dann reden wir über Milliardäre, ja. Also von daher, da ist das immer noch weit von entfernt und die kriegen ja die Kohle zuerst. Und ich bin auch nicht dagegen. Es ist nur die Frage, wie sich das entwickeln wird, wenn das, also ich finde es einfach interessant, diese Beobachtung, dass die sich immer mehr immer mehr daran beteiligt sein wollen, weil sie sind am Ende, sind die Spieler das Produkt. Und von daher ist es auch eine absolut berechtigte Forderung. Aber es ist halt mittlerweile in Höhen, wo ich mich halt frage, wohin das läuft. Es wird halt immer weiter höher gehen und irgendwann wird es halt noch absurder.
Aber das ist doch auch Schmerzensgeld mit den ganzen CTE-Diskussionen, mit den ganzen Verletzungen und so weiter. Die Spieler sind nicht nur das Produkt, die Spieler sind auch die Schwäche oder die am meisten sozusagen drunter leiden unter dem Produkt NFL. Ja. Und ich finde das dann schon, also ich finde, es gibt so andere Sportarten, wo ich sage, pff, ganz schön viel Geld für das, was sie da machen. Aber am Ende ist die NFL die erfolgreichste Liga und ist gesundheitlich eben doch krass. Damit da immer noch weiterhin neues Frischfleiß in die Liga kommt und die Jugendlichen irgendwie das machen wollen, musst du eben das Geld, glaube ich, auch hinlegen. Und von daher, das finde ich gar nicht so schlimm und völlig okay. Es ist natürlich einfach so,
mit den Spieler müssen ja gar nicht mehr in die NFL kommen. Die kommen ja schon als Millionäre mittlerweile in die NFL.
Aber das will Trump jetzt ja stoppen. Aber ich finde, ein guter Übergang zu der anderen News, die wir noch haben, kurz schon ganz kurz, dass jetzt endlich die Zweitrunden-Picks, über die wir letzte Woche gesprochen haben, jetzt mehr oder weniger alle, bis auf 7, Joshua hatte das vor der Sendung einmal gesagt, alle unterschrieben haben. Sehr viel Garantien, teilweise irgendwie so ein Tyler Shock, dann glaube ich fast den ganzen Vertrag garantiert, die meisten eher so zwischen 85% und 90%. Also auch da sieht man einen Shift hin, dass Zweitrunden-Picks jetzt deutlich mehr von ihrer Rookie-Kohle garantiert bekommen. Ist ja genau so ein Move im Prinzip dahin, hey, wir haben das Geld und wir wollen mehr davon abhaben, auch wenn wir erst Rookies sind. Und diese Rookie-Thematik ist ja einfach eigentlich noch viel unfairer, weil du kriegst nach den 4 oder 5 Jahren, die du als Erstrunden-Pick oder danach bekommst, kriegst du dann ja erst das richtige Geld. Und von daher, diese ersten 4 oder 5 Jahre sind mehr oder weniger günstig, auf denen du da spielst. Da bist du auch schon Millionär. Kutsche ist für uns alle unfassbare Summen, aber im Vergleich zu dem, was danach passiert, ist es eben nicht so viel. Und von daher finde ich gut, dass die jetzt zumindest das Geld auch garantiert bekommen, weil das ist dann irgendwie für mich auch fair. Also das, da finde ich, gab es bisher eine Unfairness.
Ja, aber wenn dir der Vertrag nicht passt, drehst du halt nochmal eine Ehrenrunde, ne?
Aber dass das überhaupt geht, war mir gar nicht bewusst. Dass du sagen kannst, nö, ich unterschreibe den nicht. Jetzt spiele ich ein Jahr nicht und in einem Jahr gehe ich dann da wieder hin. Aber wenn ich College spielen möchte, dann bleibe ich bei dem Team, was mich vorher gedraftet hat. Geile Regeln, völlig absurd.
Oder? Können wir ja demnächst nochmal im Detail drauf eingehen, wenn sich die Situation um Shamar Stewart auch nochmal kristallisiert.
Sehr, sehr gerne.
Auch da sei euch nochmal der aktuelle Football-Zirkus empfohlen. Da spreche ich mit Steven, einem Bengals-Fan vom German Jungle, der auch das Ganze nochmal quasi mit seiner Fanbrille dann auch beurteilt. Gibt's seit Freitag beim Podcast-Dealer eures Vertrauens. Lasst uns mal weitermachen in der AFC East. Die Jets sind an der Reihe. Die Jets, das gemessen an der letzten Playoff-Teilnahme erfolgloseste Sportteam in den 4 großen US-Ligen. 2010, in der Saison 2010 waren die Jets zuletzt in der Meisterrunde dabei. Das ist eine Durchstrecke, die jetzt also schon 15 Jahre anhält. Letzte Saison nur 5 Siege, 12 Niederlagen, trotz Aaron Rodgers. Mal wieder chancenlos in der AFC East. Seit 2016, also seit fast 10 Jahren in Folge, sind die Jets entweder Dritte oder sogar Letzte in der AFC East geworden. Also da ist nicht mal, Joshua, sowas wie bei dir ein zweiter Platz drin gewesen. Kommen wir zum First Down. Was ist die Ausgangslage? Was ist seitdem passiert? Mal wieder jede Menge. Um die schwarze Playoff-Serie zu durchbrechen, ist wieder mal alles neu am grünen Apfel. Aaron Rodgers ist weg, Devonta Adams ist weg. Dafür ist ein komplett neuer Coaching-Staff da. Aaron Glenn heißt der neue Hoffnungsbringer. Der ist neuer Head Coach und hat zuvor herausragende Arbeit. Wir wissen es alle. Bei den Detroit Lions als Defensive Coordinator geleistet, hat auch Stallgeruch, hat 1994 selbst als Spieler seine NFL-Karriere bei den Jets gestartet. Die haben ihn damals in der ersten Runde gedraftet, war ein äußerst guter Cornerback, 15 Jahre in der NFL selbst gespielt und auch nach seiner aktiven Karriere war wieder bei den Jets 2012 und 2013 als Personal Scout. Der hat massig Erfahrung. Ist seit 10 Jahren in der NFL unterwegs, war auch schon bei den Browns, bei den Saints. Aber Head Coach war er halt noch nie. Das ist bei den Jets jetzt seine Premiere. Ist ein Defensive-Minded Coach, logischerweise. Die Defense bei den Jets aber eigentlich traditionell in den letzten Jahren richtig gut. Das wird also nicht das Problem sein. Problematisch wird eher mal wieder die Offense. Justin Fields ist neuer Quarterback. Tanner Engstrand ist der neue OC. Der kommt ebenfalls von den Lions. Den hat Aaron Glenn einfach mitgenommen nach New York. Bei den Lions war Engstrand seit 2020, hat sich da sukzessive hochgearbeitet, war erst Offensive Assistant und zuletzt Passing Game Coordinator. Hat also auch damit zu tun oder hat, war auch hauptverantwortlich dafür, besser formuliert, dass Jared Goff tatsächlich nochmal, ja, fast schon Elite-Spielmacher, muss man ja sagen, in der NFL geworden ist, war ja auch zumindest bei einigen Experten länger im MVP-Race letztes Jahr dabei. Aber Justin Fields ist halt natürlich ein ganz anderer Spielertyp als Goff. Also seine Stärke ist weniger der präzise Arm als vielmehr das eigene Laufen. Und die Anspielstationen in New York sind auch viel unattraktiver als in Detroit. Eigentlich gibt's bei den Jets nur Garrett Wilson als Top-Receiver. Ansonsten laufen da halt noch Josh Reynolds, Alan Lazar und Mason Taylor als neuer Rookie-Tight-End rum. Das ist jetzt nicht so doll. Breece Hall ist der weiterhin der Running Back, kann ein Unterschiedsspieler sein, aber leider auch oft verletzt. O-Line war lange eine Baustelle bei den Jets. Die scheint zumindest auf dem Papier jetzt kein Sanierungsfall mehr zu sein. Amand Bambu in der ersten Runde an Position 7 gedraftet. Also da wird einiges gemacht, um vor allem die Offense wieder auf die Beine zu stellen. Und bevor ich zum Second Down komme, können wir einmal noch gucken, was sich bei den Jets getan hat in den letzten Tagen. Nämlich ähnlich wie bei den Steelers wurde auch in New York mit Geld nur so um sich geworfen. Garrett Wilson, eben schon angesprochen, eigentlich so die beste Anspielstation bei den Jets, hat seinen Vertrag verlängert um 4 Jahre für 130 Millionen. 90 davon sind garantiert, macht 32,5 pro Jahr im Schnitt. Damit ist er jetzt der 5-bestbezahlte Receiver der NFL. Nur Jamar Chase, Justin Jefferson, CeeDee Lamb und DK Metcalf bekommen noch mehr. Und Sauce Gardner, mit dem haben sie auch verlängert, 4 Jahre, ebenfalls 130 Millionen. Damit ist er jetzt der bestbezahlte Cornerback der NFL. Joshua, was ging dir da durch den Kopf, als du gehört hast, Garrett Wilson bleibt lange und Sauce Gardner jetzt bestbezahlter Cornerback der NFL?
Logisch ging mir durch den Kopf. Ich hab's nicht ganz verfolgt, muss ich ehrlich sagen, weil das war genau vor dem Schachturnier. Aber es waren für mich die logischen nächsten Schritte. Beide waren ja Draftpicks aus 2022. Beide sind ligaweite, ich will nicht sagen Überperformer, aber Top-Performer. Und insofern war das der nächste notwendige Schritt, bevor du sie quasi Free Agency treffen lässt dann am Ende des Jahres, und das willst du vermeiden. Also von daher, der Zeitpunkt hat gestimmt. Romantisch finde ich, wie gesagt, auch, dass sie beide gleichzeitig ihre Verträge bekommen haben oder quasi gleichzeitig ihre Verträge bekommen haben, sind ja auch in derselben Runde gedraftet worden. Und was willst du dann noch sagen? Also ich meine, die Leistung spricht für sich. Beides, wie gesagt, absolute Topspieler, die auch dann hoffentlich jetzt ja jeweils zwei fundamentale Bausteine einfach für das komplette, ja, für das einfach darstellen, was bei den Jets da jetzt noch so kommen möge unter Aaron Glenn, der hoffentlich da so ein bisschen Stabilität reinbringt. Weil auch letztes Jahr hast du dich gefragt, wie die Jets nur 5 Spiele gewonnen haben. Und ich bin jetzt mal gespannt, ob das, wie gesagt, mit Aaron Glenn, was du gesagt hattest, ja, bisschen besser einfach aussieht, bessere Gestalt annimmt. Aber wie gesagt, also gerade mit Sauce Gardner und Garrett Wilson hast du da zwei an der Speerspitze, die definitiv für aussehen soll.
Aaron Glenn, da sind wir beim Second Down, ist natürlich auch die zentrale Storyline für die kommende Saison. Und die Frage, schafft er es den Jets? Ähnlich wie eigentlich bei den Patriots, da ging es auch um eine Siegermentalität gerade, eine Siegermentalität einzuimpfen. Glenn, ich habe es gesagt, kennt die Organisation, das ist schon mal von Vorteil. Und er kennt auch die sportliche Ausgangslage, das ist auch schon mal von Vorteil. Denn die Lions waren ja eigentlich auch vorher jahrzehntelang, muss man ja sagen, das Gespött der Liga. Er muss Ruhe reinbringen, Selbstvertrauen versprühen. Aber er hat halt null Erfahrung als Head Coach, genauso wie Tanner Engstrand, schon eben genannt als Offensive Coordinator. Dafür haben sie, finde ich, einen ganz smarten Move gemacht als Defensive Coordinator. Der ist natürlich auch neu, Steve Wilks. Der war schon Head Coach in der NFL. Joshua, du wirst ihn kennen, war bei deinen Cardinals. See. War bei den Panthers, dazu auch schon Defensive Coordinator der San Francisco 49ers. Also wenn er es schafft, gemeinsam mit Glenn die Defense der Jets noch besser zu machen als ohnehin schon in den vergangenen Jahren, dann, nur dann, könnte meiner Meinung nach was in New York entstehen. Daniel, die müssen sich, eigentlich ist die Situation ähnlich wie bei den Patriots, oder? Die müssen sich über die in Ordnung Defense irgendwie versuchen, auch offensiv dann zu steigern, ne?
Genau, und sind auch in einer Situation, wo irgendwie noch nicht alle Bausteine so sind, dass man jetzt sagen kann, hey, das wird was und wir sind auf einem richtigen Weg, sondern du hast es ja gesagt, Justin Fields ist ein ganz großes Fragezeichen, ob der wirklich NFL-fähig und ready ist, oder ob der am Ende in der Liga dann doch nicht so funktioniert als Quarterback. Und das Gleiche finde ich für das Running Game. Also diese O-Line war super gut. Sie war okay in der Pass Protection. Sie war richtig schlecht in der Run Game zu ermöglichen. Und ich glaube, genau das war bei den Detroit Lions so ein bisschen der Puls und der Standard, der gesetzt worden ist, damit ein Jared Goff auch gut aussehen konnte. Und ich glaube, gerade mit einem Breece Hall und Co. muss das irgendwie passieren. Und da bin ich sehr gespannt. Und auf der anderen Seite brauchst du eigentlich noch einen zweiten guten Receiver, der diese Offense irgendwie mitträgt, damit ein Garrett Wilson auch ein bisschen mehr Möglichkeiten hat. Der war mit Davante Adams viel besser als ohne Davante Adams. Und ich glaube, genau das sind so Situationen, wo man sagen muss, hey, da fehlt noch ein paar Bausteine, damit das wirklich gut wird. Und bin ich bei dir. Der Schlüssel ist Verbesserung und der Schlüssel ist eine Basis bauen. Ich finde, die Jets haben noch mehr als die Patriots ein Gerüst, was eigentlich gut funktionieren müsste. Also ich glaube, dass die einfach anderthalb Schritte vor den Patriots sind, ist mein Gefühl.
Aber vielleicht ganz kurz, um direkt darauf aufzubauen, was du gerade gesagt hast. Die Bausteine sind da. Und ich finde aber auch, das Potenzial ist da. Weil die Jets haben offensiv wirklich versucht, die goldene Himbeere zu gewinnen, ne? Wenn man das mal übertragen möchte. Sie waren die schlechteste Passoffensive letztes Jahr. Sie waren die schlechteste Third-Down-Offense letztes Jahr. Und sie waren die schlechteste Red-Zone-Offense letztes Jahr. Also die haben wirklich in jeder Kategorie versucht, die schlechteste Offense zu stellen.
Mit Aaron Rodgers, wohlgemerkt.
Natürlich.
Und mit dem Aaron Rodgers, der jetzt nicht grandios schlecht war, sondern der war ganz okay. Also, wie war das noch, Kutsche, Zitate? Down-Year für mich ist denn Best-Karriere-Jahr für andere Quarterbacks. Das ist eben noch Aaron Rodgers. Okay.
Tristan, Jets, Patriots nächstes Jahr, das riecht nach zwei 7-7-Spielen, die dann in die Verlängerung gehen, oder?
Auf jeden Fall. Ich bin vor allen Dingen gespannt, was sie mit Justin Fields vorhaben. Als Bears-Fan habe ich den ja quasi lange im Kopf rumgeschwirrt. Und da bin ich sehr gespannt. Ich habe noch nicht ganz begriffen, ob das jetzt ein Versuch ist oder wirklich ein Plan. Also ob sie den sich jetzt nur geholt haben, um diese Zeit irgendwie zu überbrücken, oder ob das jetzt wirklich Aaron Glenns Idee ist, aus ihm was zu machen. Der kennt den ja. Ich meine, die waren in einer Division, der hat genug Videos gesehen, der hat Tape gesehen ohne Ende von Justin Fields. Der wird schon wissen, was er mit dem machen kann und was nicht. Und das finde ich interessant zu sehen, ob das vielleicht sogar, dass er das Gefühl hat, ey, ich kann den ändern. Ich kann den handeln. Ich weiß, wie ich ihn zu benutzen habe. Das ist das, was mich daran gerade sehr interessiert.
Also es wäre auf jeden Fall Justin Fields zu wünschen, finde ich. Ich meine, ja, so ein bisschen diese ganz unterschiedliche Spielertypen, keine Frage, aber so ein bisschen auch so ein Baker Mayfield-Vibes, oder? Also der war ja eigentlich auch schon durch mit der NFL und bei den Buccaneers ist er dann plötzlich doch schon wieder oder plötzlich doch noch zu so einem richtigen Franchise-Quarterback geworden. Ja, mal sehen. Lass uns mal weitermachen. Third Down, Stärken, Schwächen. Also ich habe vieles ja eigentlich schon gesagt. Stärke, klar, die Defense. Die haben zwar DJ Reed verloren, ausgerechnet übrigens an die Detroit Lions, und Hassan Reddick, über den haben wir letzte Woche schon gesprochen. Neu sind Cornerback Brandon Stevens von den Ravens und Andre Sisko von den Jaguars. Das war mein Lieblingsspieler bei den Jaguars, by the way. Quinnen Williams, Quincy Williams, Sauce Gardner, Will McDonald, also die sind alle noch da. Ich glaube, die Defense der Jets wird jetzt nicht High-Level sein, aber mit Glück vielleicht auch weiterhin eine Top 10, Top 12 Defense. Problem natürlich die Offense. Also ich frage mich da wirklich, wer soll da der verlässliche Playmaker sein? Garrett Wilson, viel zu abhängig von Justin Fields. Breece Hall, viel zu verletzungsanfällig. Mason Taylor ist ein Rookie, viel zu unerfahren. Die O-Line muss halt vieles richten. Olufashanu, Joe Tippmann, Amand Mambu, Elijah Vera Tucker. Das ist zumindest auf dem Papier, finde ich, jetzt eine Top-Unit. Ob sie es dann letztlich auch ist, werden wir sehen. Neuer Kicker finde ich ganz spannend. Auch den haben sie sich gegönnt. Caden Davis, undrafted. Also finde ich auch mutig. Der hat am College auch für zwei Teams gespielt, für Texas A&M und Ole Miss. Also auch da geht jemand Unerfahrenes ins Rennen. Kann auch ein Risiko sein. Mal sehen, ob der seine Nerven im Griff hat. Panther ist Austin McNamara. Der hat auch noch keinerlei NFL-Erfahrung. Also das ist wirklich, also das sind so, passt ja ganz gut zu den Jets, so Greenhorns irgendwie. Also das kann funktionieren, das kann aber auch derbe in die Hose gehen, Daniel, oder?
Definitiv. Also ich glaube, es ist ja immer dann so, gerade wenn man sowas wie O-Line nimmt oder so, dass das richtig gefährlich werden kann. Ich finde die beide Tackle-Situationen mit Membu und Fashanu eben echt unfassbar interessant.
Gut. Prediction, um die Jets abzuhaken. Die Jets starten mit 2 Heimspielen, um das jetzt mal vorwegzunehmen. Aber die haben es in sich. In Woche 1 kommen die Steelers mit, Achtung, Aaron Rodgers. Das ist auch wieder fantastisch. Ich liebe die NFL einfach. Und in Woche 2 kommen schon die Buffalo Bills. Dann geht's zu den Bucks und zu den Dolphins. Danach kommen die Cowboys und die Broncos. So, ich wiederhole nochmal. Die Steelers mit Aaron Rodgers, der wird heiß sein. Die Bills, da haben die Jets, glaube ich, weiterhin keine Chance. Bucks sehe ich auch favorisiert. Dolphins weiß ich nicht so genau. Cowboys auch eine Wundertüte. Broncos stark letztes Jahr. Also wenn's richtig beschissen läuft für die Jets, dann steht's gleich mal schön 0-6. Und dann ist dieser Aaron Glenn-Effekt wahrscheinlich verpufft. Wir diskutieren schon, ob Justin Fields nicht am besten in die ELF geht oder was auch immer. Also daher ist meine Bold Prediction, ab Woche 7 übernimmt dort Tyrod Taylor. Den haben sie nämlich noch als Backup. Ein ganz smarter Move, finde ich. Tyrod Taylor ist ja der geborene Backup in der NFL, auf den es wenigstens...
Den gibt's immer noch, muss man dazu sagen.
Den gibt's immer noch. Seine Lungen haben das überlebt damals bei den Chargers. Und meine Serienfigur oder meine Filmfigur ist Mr. Bean. Für mich sind die New York Jets Mr. Bean, der liebenswerte Trottel. Und ich behaupte, also jetzt mal bis auf die Patriots, Bills und Dolphins Ultras, haben irgendwie alle Sympathien für die Jets und würden denen mal den Erfolg gönnen. Das haben wir ja bei den Lions gesehen. Irgendwie haben sich alle jetzt mal für die Lions gefreut, dass die auch endlich mal Erfolg haben. Also so ist es mit Mr. Bean ja auch. Also den mögen ja irgendwie auch alle. Aber der steht sich halt oft mit seiner eigenen Tollpatschigkeit im Weg. Deswegen finde ich, die New York Jets sind für mich Mr. Bean. Tristan, du kommst ja aus dieser Branche, aus der Film- und Serienbranche. Welche Figur würde dir bei den Jets in den Kopf kommen?
Ich finde, du hast es perfekt getroffen. Ich meine, Mr. Bean ist genau das. Das ist dieses Sympathische. Manchmal ist man ein bisschen genervt, ob der ganzen Dummheit, aber man bleibt trotzdem immer jemand, der ihn anfeuert. Und das ist ein bisschen bei den Jets auch so. Die sind so ein bisschen irgendwie der sympathische Mensch, der sich dauernd selber in den Fuß schießt. Und man freut sich dann, wenn er mal irgendwann zwar sich in den Fuß schießen will, aber daneben schießt, da freut man sich schon. Und deswegen passt es super.
Gut, wie gesagt, wir ranken am Ende dieses Podcasts nochmal, wie unserer Meinung nach die Pferde so einlaufen. Aber ich glaube, man konnte auch schon viel raushören. Tristan, dann bist du jetzt dran mit den Miami Dolphins.
Ja, das First Down, die Ausgangslage. Die Miami Dolphins hatten 2024 eine schwächere Saison als 2023, was unter anderem daran lag, dass Tua sich in Woche 13 mal wieder ein bisschen zu sehr mit dem Kopf nach vorne gewagt hat und sich eine Concussion abgeholt hat und dann für einige Spiele ausfiel, was mit Sicherheit dazu beigetragen hat, dass sie mit einer 8-9 am Ende der Saison standen. 23 waren sie, glaube ich, bei 11-6, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und das ist eine Verschlechterung, die, glaube ich, nicht, die nicht im Plan war und die definitiv meiner Meinung nach den Mike McDaniel auf einen Hot Seat setzt mit dieser Erfahrung. Es ist so, dass die haben vor allen Dingen einen Outside Run irgendwie versucht zu etablieren. Das ist etwas, was funktioniert hat, was gar nicht ging, ist irgendwie Runs durch die Mitte zu machen. Diese ganzen Zone Schemes gingen, wie gesagt, nur nach außen. Man merkte, dass denen in den entscheidenden Momenten zwar, die haben immer Speed, die haben alles auf Speed gesetzt und man hatte das Gefühl, die kamen sich dabei unheimlich clever vor, weil das 23 so gut funktioniert hat. Und 24 wussten aber alle, wie der Hase läuft. Und dann hat man denen so viel entgegengesetzt, dass sie da nicht keine Antwort wussten. Und mein Gefühl war immer, dass was gefehlt hat, war Härte. Also eine Art von sich noch durchbeißen. Das sind alles eher flinke, agile Receiver. Es gibt so diese, auch selbst bei den Running Backs, das sind alles eher Running Backs der kleineren, leichteren Sorte. Und was denen so gefehlt hat, sind so Brecher und auch in der O-Line und einfach so ein generelle Haltung von, wie jetzt hier kommen wir. Also die kamen sich unheimlich clever vor mit Sonnenbrille. Das war so den Eindruck, den ich immer gewonnen habe. Und das ist auch das, was man jetzt sieht. Also man sieht eine Verbesserung an den entscheidenden Stellen, allerdings nicht bis zum Ende konsequent. Das Bekannteste, was in letzter Zeit in der Offseason passiert ist, war der Trade mit den Steelers, bei dem sie Jalen Ramsey und den Cornerback und Jonnu Smith, den Tight End, und einen, ich glaube, 2027 Seventh Round Pick nach Pittsburgh geschickt haben. Und dafür haben sie Micah Fitzpatrick bekommen, den Safety, plus einen 5-Runden-Pick. Und das ist ein Trade, der für sehr viel Diskussion gesorgt hat, weil die einen sagen, das war ein Steal für die Dolphins, die anderen sagen, das war ein Steal für die Steelers. Da sind sich die Leute nicht wirklich einig darüber. Mein Gefühl war das keine besonders clevere Aktion von den Dolphins, aber was man auch so hört, es waren beide, also sowohl Ramsey als auch Fitzpatrick, in ihren jeweiligen Locker-Rooms sind sie ein wenig aufgefallen, beziehungsweise hatten da ihre Probleme und beide Teams haben sich ein bisschen ihrer Spieler entledigt und die einfach getauscht quasi, weil sie vielleicht besser zu ihrem Team passen oder zu ihrer Culture passen oder zu ihren Schemes passen. Draft kann man es auch sehen, da haben sie zugeschlagen bei sehr nützlichen Positionen. Es gibt gar keinen flashy Draft. Es gibt nicht einen Spieler, wo man sagt, boah, toll, der ist jetzt bei den Dolphins. Das sind alles relativ solide Leute, die jetzt aber auch nicht so besonders rausstechen. Also das sind jetzt nicht Leute, wo man, also ich habe beim Draft nicht gedacht, oh, das ist aber toll, dass der jetzt bei den Dolphins gelandet ist. Aber es ist vor allen Dingen in der Defensive Line haben sie Leute gedraftet. Vor allem der Erstrundenpick ist Kenneth Grant. Das ist ein ziemlich massiver Kerl. Oder Jonas Savalainea für die O-Line. Das ist ein Guard, der auch ein sehr großer, starker, kräftiger O-Liner ist. Und du merkst, dass sie versuchen, diese Brutalität, die sie brauchen einfach, um in letzter Konsequenz dann eben den Sieg sich noch zu holen, neben ihrer ganzen Cleverness, der versuchen sie jetzt irgendwie nachzugehen. Da wollen sie nachbessern. Das Gleiche ist beim Running Back Raum. Sie haben jetzt sich, warte, wie heißt der nochmal? Jetzt habe ich seinen Namen verloren, den sie sich geholt haben, einen neuen Running Back. Oh mein Gott.
Jalen Warren, oder?
Ja, genau.
Jalen Wright.
Jalen Wright, genau. Und das ist jemand, der ist nicht besonders, das ist jemand, der ist vor allen Dingen ein Short Yardage Back. Das ist jemand, den du, wenn du die letzten paar Yards brauchst, dann kannst du den da reinballern. Und das ist genau das, was denen gefehlt hat. Einfach, die waren einfach zu cute die ganze Zeit. Und da habe ich schon das Gefühl, dass sie da jetzt versuchen, etwas zu ändern. Aber die Namen sind eben nicht flashy, nicht shiny, aber auch nicht so substanziell, dass man sagt, ah ja, das funktioniert. Und das löst, glaube ich, bei vielen Leuten dieses Gefühl aus, dass man nicht weiß, wohin wollen die eigentlich? Was ist genau jetzt mit den Dolphins los? Und ich habe das Gefühl, wenn man so liest, dass da sind sich auch die Leute am wenigsten uneins. Also da ist bei allen irgendwie eine Verwirrung. Oder was haben die da vor? Was machen die da genau? Es ist sehr schwer, da einen Plan zu erkennen. Und ich finde, wenn man genau hinschaut, man sieht schon den Plan. Man weiß allerdings nicht genau, wie ernst sie es meinen. Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass Mike McDaniel da jetzt auf dem Hot Seat ist, dann geht er zwar irgendwie auf Nummer sicher, dass es ein bisschen funktioniert, aber er setzt jetzt auch nicht große Einsätze da irgendwo drauf, sondern er versucht so ein bisschen auf so eine mediokre Art und Weise diese Saison durchzuziehen, so kommt es mir vor. Und da weiß ich nicht genau, wo das hinläuft. Wie geht's euch damit?
Ich finde, also ich habe mich in den letzten Jahren immer gefragt, wieso sind die so unfassbar schlecht, wenn Tua Tagovailoa nicht auf dem Platz steht. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was mich immer so irritiert hat, zu sagen, es kann doch nicht sein, also die Backup-Quarterbacks können doch nicht so beschissen sein, dass ein Team, was mit ihm richtig gut aussah, ohne ihn überhaupt nichts hinbekommt. Ich meine wirklich überhaupt nichts. Und das ist ja so ein bisschen die Frage nach dem, es gibt eigentlich keinen anderen Quarterback als Backup, der so schnell den Ball loswerden kann und sicher den Ball loswerden kann wie Tua Tagovailoa. Und das muss er, weil diese O-Line einfach so unfassbar schlecht ist. Und ich finde es spannend, Tristan, dass du sagst, hey, das ist der Running Back, der den gefehlt hat. Mein Gefühl ist eher, die O-Line wird auch da jetzt nicht viel zulassen, weil das ist immer noch eine der schlechtesten O-Lines der Liga. Und wenn sie da nicht besser werden und wenn sie es da nicht schaffen, was hinzukriegen, dann auf der einen Seite wird Tua wieder verletzt, weil die unfassbar gut da drin sind, ihn gesackt lassen zu werden, wenn er nicht ganz schnell den Ball los wird, aber auch Hits zu kriegen. Und auf der anderen Seite, wenn die neuen Namen da nicht funktionieren, wird es eben noch schwieriger, weil auch das Running Game davon gestufft wird und kaputt gemacht wird. Und wenn man sich das anguckt, dann ist diese Offense sehr abhängig von dieser O-Line, die einfach aus meiner Sicht eher schlechter als besser geworden ist. Joshua, ich weiß nicht, wie du das siehst.
Es ist, wir hatten tatsächlich auch letztes Jahr im Zuge, also wo wir unsere Cardinals-Podcast gemacht haben, weil die Cardinals und die Dolphins haben ja gespielt letztes Jahr. Wir hatten im Zuge dessen darüber gesprochen, dass es natürlich aber auch für die Dolphins extrem, also ja, einmal A, ohne Tour performen die schon mal überhaupt nicht mehr.
Und B, aber ist es natürlich aber auch super schwierig, als Franchise irgendwas zu planen, wenn dein Quarterback jede Saison sich eine Concussion abholt. Du hast ja jedes Jahr, ich weiß nicht, die letzten, glaube ich, 3 Jahre oder was, hat Tour nicht die Saison zu Ende spielen können und oder hat Spiele gefehlt. Und es ist halt einfach super kompliziert, da natürlich konsequent etwas drauf aufzubauen, weil es reicht ein Spielzug und das sehen wir ja immer wieder, jetzt gerade auch bei Tour leider, das wird ja von Mal zu Mal schlimmer. Und mittlerweile, und das klingt jetzt extrem böse, aber es ist fast sicherer, dass ihm wieder was passiert, als dass er wieder zurückkommt. Und das finde ich halt extrem fragwürdig. Die meisten sind ja letztes Mal schon davon ausgegangen, dass er nicht mehr zurückkommt, nachdem wie das auf dem Feld ausgesehen hat. Oder haben es ihm zumindest empfohlen. Ich meine, am Ende des Tages ist es eine Entscheidung und die der Ärzte. Ich mische mich da nicht ein. Aber es ist natürlich super schwierig. Du hast da diesen einen Quarterback, der super in dein System passt, aber der halt einfach nicht die vollständige Saison durchbekommt, weil du ihm nicht die nötige Protection gibst, weil er aber auch, und daran ist er selbst verschuldet, mit dem Kopf voran in jeden Slide reingeht. Der Mann, der muss sliden lernen. Also jeder Dolphins-Fan schreit da im Stadion einmal laut auf, wenn der da wieder mit Kopf vorangeht, als wäre er irgendwie so ein Rambock. Und das ist ganz katastrophal und das will man sich gar nicht mit ansehen mehr. Und insofern ist das natürlich super schwer einfach, da konsequent irgendwie einen Plan aufzustellen, wenn du nicht weißt, wer dein Quarterback ist.
Ach, guck mal, merkt ihr das? Schon wird richtig emotional und redet sich hier in Rage. Das ist sehr gut. Ich finde es geil, dass Tyreek Hill tatsächlich immer noch da ist. Damit habe ich nicht gerechnet. Und ich möchte an dieser Stelle erinnern, dass Tyreek Hill vom allerersten Saisonspiel der Dolphins vergangene Saison erstmal verhaftet wurde. So, das hatte bis dahin nämlich noch keiner geschafft. Er dann tatsächlich auch einen Touchdown gefangen hat und dann so einen Handschellenjubel gemacht hat. Das darf hier nicht vergessen werden. Tristan, dein Second Down.
Aber das Schlimmste war, dass das war das Highlight der Dolphins-Saison. Dass wenn du wirklich versuchst, wir machen jetzt einen Best-of-Clip, ja. Und wir machen von jedem Team gibt es so ein Bild. Das Bild ist doch Tyreek Hill mit der Handschellen-Siegesfeier da. Das ist das, was am ehesten in Erinnerung geblieben ist. Und das zeigt ja, wie tragisch das eigentlich ist. Das
stimmt schon.
Von diesem Team ist nur das geblieben, obwohl die ja eigentlich einen großartigen Quarterback haben. Und ich würde dir dahingehend widersprechen, Joshua, man sieht schon, dass sie das bewusst haben. Sie versuchen jetzt viel mehr aufs Run-Game zu gehen und das abzusichern, um eben ihn aus der Schusslinie zu nehmen. Aber es wird halt nicht reichen, vermutlich, aufgrund des Personals, weil das eben so ein mittelklassiges Personal ist. Aber es ist halt wirklich tragisch, dass das ist das Bild. Tyreek Hill in Handschellen. Und ich meine, der hat in der Offseason auch kein gutes Haar an den Dolphins gelassen und mehrmals damit gedroht zu gehen. Es ist letztendlich ein Team.
Aber er ist noch da.
Er ist noch da, aber es ist in einem sehr desolaten Zustand, so scheint es nach außen zumindest.
Was ist denn für dich die zentrale Storyline interessant?
Das führt mich zur zentralen Storyline. Ich habe mir aufgeschrieben, was ist der Plan und funktioniert der auch in der Praxis? Ich glaube, das ist die Storyline. Man könnte jetzt die einfachere Storyline nehmen und sagen, überlebt Mike McDaniel als Head Coach die Saison. Aber das hängt natürlich damit zusammen. Das ist kein dummer Mensch, das wissen wir alle. Und es kann sein, dass das alles aufgeht, was er vorhat. Ich glaube, ich bilde mir ein, irgendwie da ein Denkmuster zu sehen. Sie haben 24 eigentlich das Gleiche versucht wie 23, nur besser. Es hat nicht funktioniert, weil Tua sich verletzt hat wieder. Jetzt habe ich das Gefühl, wenn ich das Personal sehe, dass sie sich sagen, naja, wir haben trotzdem auch ohne Tour noch relativ viele Siege abgeholt letztes Jahr. Wenn wir einfach das Gleiche machen wie letztes Jahr, aber mit noch besseren Leuten, dann wird es diesmal funktionieren. Das ist so mein Gefühl, dass das der Plan ist. Weil ich sehe nicht einen komplett neuen Ansatz. Ich sehe nur, okay, wir haben da und da Löcher gehabt. Da stopfen wir jetzt ein bisschen. Da holen wir jemanden rein, da gucken wir so ein bisschen. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass man da eine neue Philosophie entwickelt hat oder einen neuen Ansatz hat. Ich glaube nicht, dass das für die Gegner schwierig wird, sich darauf jetzt vorzubereiten, weil die schauen sich das an und werden sich denken, ah ja, okay, man weiß ziemlich genau, was man zu erwarten hat. Und das ist halt der Killer. Und wenn die denen jetzt das Run-Game in der Mitte anders eben stoppen, dann sind sie in der gleichen Situation wie vorher. Und dann kann er noch so schnell werfen. Irgendwann wird jemand zu ihm durchkommen. Und wenn er dann, und das Ding ist ja bei Concussions, die Sache ist ja, es reicht, sich nicht den Kopf zu stoßen. Es reicht, wenn man sehr schnell bewegt wird. Weil eine Concussion ist nicht der Stoß von einem Kopf gegen etwas, sondern der Stoß des Gehirns an die Schädeldecke. Das löst die Concussion aus. Wenn du da mehrmals eine Concussion hattest, bist du quasi anfälliger dafür. Das heißt, natürlich kann ihm das jetzt passieren, wenn er einfach abgeräumt wird von irgendeinem Edge-Rusher, dass er wieder eine Concussion hat. Da muss er gar nicht sliden mit dem Kopf voran. Er hat einfach anscheinend eine Neigung dazu. Das ist auch so. Es gibt Menschen, die haben genetisch dazu eine Disposition, dass denen das schneller passiert. Und das ist eine reale Gefahr. Und dafür, auf dem Level, da müssten sie eigentlich einen besseren Plan entwerfen, zu sagen, okay, Leute, wir schmeißen jetzt alles rein, um diesen Quarterback zu schützen. Und das sehe ich irgendwie nicht. Und das ist das, was mich irritiert. Und das deswegen ist das für mich auch die Storyline eigentlich. Was ist eigentlich der Plan? Und funktioniert das? Weil ich bin gespannt, weil es kann auch sein, dass wir alle nach 3 Wochen oder so sagen, ah, interessant.
Ich möchte daran anknüpfen. Auch gerade, als du so ein bisschen davon erzählt hast, weißt du, welches Bild ich im Kopf hatte, Tristan?
Was?
Von der Cantina-Band. Ja? Von wegen, lass denselben Song nochmal spielen. Okay, denselben Song nochmal und los. Für mich befinden sich die Miami Dolphins seit 3 Jahren in einem Limbus. Mhm. Du hast seit 3 Jahren hast du immer dieselbe Situation. Seit 3 Jahren weißt du ganz genau, was du von den Dolphins zu erwarten hast, oder zumindest nach dem ersten Jahr mit Mike McDaniel. Und jetzt gehst du ins 4. Jahr. Du weißt ganz genau, was du von den Dolphins zu erwarten hast. Du weißt ganz genau, was deren Plan ist.
Ja.
Und irgendwie werden sie versuchen, das zu kompensieren. Und das ist wie die Cantina-Band bei mir. Von selben Song nochmal und los. Also es ist irgendwie, keine Ahnung. Es macht für mich irgendwie wenig nachhaltigen Eindruck, leider.
Paul, wie geht's dir?
Ja, es hängt eben wirklich damit ab. Und das, ich finde, das haben wir relativ gut rausgearbeitet, oder hat Tristan auch relativ gut rausgearbeitet, wie gut die Teams darauf reagieren. Weil Devin Achane war am Anfang eine Wucht und hat also unfassbare Zahlen aufgeliefert, 2023. Und mein Gefühl war, dass er 2024 immer noch ein guter Running Back war. Aber der Average ist eben drunter gegangen. Davor hat er dann irgendwie in 11 Spielen 800 Yards gemacht und in 2024 hat er dann in 17 Spielen 900 Yards gemacht und nur noch ein Average von 4,5 gehabt und nur noch 6 und nicht mehr 8 Touchdowns gemacht. Die Gegner wussten, was auf ihn zukommt. Die wussten über seinen Speed und über seine Überraschung und auch seine Integration vielleicht auch ins Passing Game und haben eben sind damit besser umgegangen aus meiner Sicht. Und er musste dann eben weg vom Rushing hin zu Receiving mehr gehen. Und das, keine Ahnung, also ist dann eben eine andere Rolle. Und ja, also da bin ich so ein bisschen, ich bin kritisch dahin, dass, und das hat Jascha ja auch gesagt, wir am Ende in der Situation sind, wo es sehr ähnlich ist wie im letzten Jahr. Und wieso sollten die Teams jetzt plötzlich nicht mehr wissen, wie sie mit den Dolphins und mit der Offense umgehen kann? Gerade weil die Schwachstelle in den Trenches nicht wirklich behoben wurde.
Ich weiß das gerade gar nicht mehr so genau, weil ich so viele Podcasts irgendwie mache. Hatten wir hier im Frühstücksei über die Hot Seats gesprochen oder war das bei Icing the Kicker?
Das war hier.
Das war hier, okay. Weil da hatten wir ja, also das hat Tristan ja auch einleitend gesagt, dass Mike McDaniels auf dem Hot Seat sitzt. Den hatten wir damals ja auch, Joshua, ne? Also für den geht's um einiges.
Definitiv. Einfach weil du ja siehst oder du siehst, was du nicht sehen möchtest. Man muss es ja so ausdrücken, weil es stagniert. Und es ist dasselbe Muster immer und immer wieder. Und du möchtest natürlich dann auch von deinem Head Coach zumindest Veränderungen sehen oder zumindest an den Punkt kommen, wo er ja einfach einen kreativeren, erfinderischen Ansatz findet, um seine Spieler wieder in Szene zu setzen, auch um den aktuellen Problemen des Teams einfach ein bisschen Liebe zu schenken. Und das fängt halt mit zum Beispiel dem Baum von der O-Line an. Und jetzt hast du schon wieder wahrscheinlich 3 von den 5 Startern in der O-Line, die du da hast, komplett neu wieder aufgestellt. Und da ist natürlich klar, du bewegst jetzt Steine, weil du Steine bewegen musst, aber die Frage ist, wie gut wird dieser O-Line am Ende des Tages sein? Auf dem Papier sieht es nicht gut aus.
Ja, ich habe noch als Stärke mit Fitzpatrick ist, glaube ich, ist ein Safety oder ein DB zumindest da, der glaube ich, seine Qualitäten wird entfalten können in der Dolphins Defense. Das sind jetzt für mich die Stärken, von dem man sicher ausgehen kann. Das Problem ist einfach, dass du bei den anderen Stärken noch nicht genau weißt. Ich würde jetzt nicht sagen, zum Beispiel Jalen Wright, der Running Back, der war jetzt gerade bei Kay Adams zu Gast und hat seinen Körper gezeigt, dass er jetzt ganz viel Fett verloren hat und dass er jetzt ganz muskulös ist und trainiert hat. Und damit war auch klar, was seine Aufgabe jetzt sein wird in Zukunft. Aber das Ding ist halt, das sind alles gute Räume, aber ich weiß halt nicht, ob das funktionieren wird, weil das eben zu sehr von der O-Line abhängt. Und daher sind das alles potenzielle Stärken, aber keine wirklichen Stärken. Da kannst du eigentlich nur den Receiver-Raum und Fitzpatrick. Das sind die sicheren Stärken für mich und natürlich den Quarterback. Bei den Schwächen, da sieht's dann, da ist es halt länger. Also es bleibt nach wie vor, sind die Linebacker so ein bisschen blass. Mit der, die Secondary verliert hat mit Ramsey irgendwie sehr viel Tiefe und da muss man halt schauen, wie sehr Fitzpatrick das Ganze irgendwie auffangen kann. Und die größte Schwäche bleibt halt, da haben wir ja eben schon drüber geredet, nach wie vor Tua. Also die Verletzungsanfälligkeit von Tua oder die generelle Verletzungsanfälligkeit vieler Spieler der Dolphins an vielen entscheidenden Stellen, davon sind einige, also auch von der O-Line oder auch bei der D-Line, da sind einige, die letztes Jahr verletzt waren und deswegen sehr viele Spiele verpasst haben. Und das ist, glaube ich, die große Schwäche. Es kann sein, dass dieses Team in Woche 4, 5, 6 irgendwann komplett auseinanderfällt, weil sie einfach zu viele Verletzte haben. Und darin sehe ich die größte Schwäche bei denen, die sozusagen die Gesundheit, wenn man das so überschreiben will.
Ja, ich würde als Schwäche auch noch mal auf die O-Line eingehen wollen. Stand Anfang des Jahres oder Frühling, wenn man so möchte, haben die Dolphins tatsächlich knapp 38 Millionen für ihre gesamte O-Line ausgegeben. Das ist Liga-Kellerwert. Für oder unter Berücksichtigung der Gesichtspunkte, die wir besprochen haben mit Tua, der Performance der O-Line in den vergangenen Jahren auch, finde ich das hochgradig fahrlässig. Und da musst du eigentlich irgendwie mal mit einem Finger auf irgendwen zeigen. Da kommst du nicht drum rum.
Ja, vor allen Dingen, ich meine, ich frage mich, was sagt ein Tua dazu? Weißt du, dass die nicht alles sofort vor ihn schmeißen, um ihn da zu schützen? Das ist schon irritierend und sie hatten jetzt gerade die Chance dazu. Und es ist so, wie ich gesagt habe, so halbgar. Also man sieht schon die Ansätze, aber die werden immer nur so halb gegangen. Und das ist so generell dieses Ding. Die Dolphins gehen oft die richtigen Wege, sie gehen sie aber nur so halb. Sie beenden die Spiele nur so halb. Also es ist so, wow, wir sind schnell und wir kriegen das alles schnell hin. Und wenn es nicht funktioniert, okay, dann geht's halt nicht mehr weiter. Und das Gleiche
oder,
ist im Draft und eben in der Free Agency, ja.
Du kannst das auch an der Football-Analogie übermalen. Du callst das richtige Play, aber du läufst die falsche Route, ja?
Ja, oder du läufst die richtige Route, aber läufst sie nicht zu Ende. Also es ist so ein, irgendwie ein schwieriges. Und dann, das ist eben das, was zu dieser allgemeinen Verwirrung irgendwie beiträgt, weil sie wirken nicht komplett planlos, sie wirken ein bisschen entscheidungsängstlich. Also da ist kein wirklicher Einsatz da. Da wagt keiner was. Da will keiner gewinnen. Das ist, glaube ich, das Gefühl, was ich da kriege. Ich habe nicht das Gefühl, dass die unbedingt gewinnen wollen. Dass die sagen, wir wollen hier das unbedingt schaffen.
Jetzt bin ich mehr denn je auf deine Bold Prediction gespannt. Und auf deinen Seriencharakter oder Filmcharakter, Tristan.
Warte mal ganz kurz. Also, meine Bold Prediction ist, dass Jane Wright, der RB Number 2, eine sehr zentrale Rolle einnehmen wird und darüber zum Star wird. Das ist meine Prediction, nicht die Bold Prediction. Das ist meine Prediction, die ich habe. Die Bold Prediction ist, dass sie Zweiter in der Division werden. Es kann nämlich sein, dass, ich habe mal geguckt, sozusagen, das Worst-Case-Szenario wäre 6-11. Bei 6-11 ist quasi, meiner Meinung nach, dann ist eine Änderung des Coaching-Staffs nicht mehr zu verhindern. Aber im Best Case ist ein 11-16 wäre drin und dann könnten die schon, also wenn man sehr optimistisch ist, und dann könnten sie schon den zweiten Platz machen. Und das ist meine Bold Prediction, dass wir die Dolphins an zweiter Stelle in ihrer Division sehen werden.
Endlich mal Playoffs.
Endlich mal wieder Playoffs, die sie dann natürlich verlieren im ersten Spiel. Meine Figur ist Fredo aus der Pate. Habt ihr den Film parat?
Ich habe ihn einmal geguckt, das muss aber Ende der 80er gewesen sein. Also hilf uns gerne alle nochmal auf die Sprünge. Es geht um Mafia, das weiß ich.
Genau, es geht um Mafia. Fredo ist der Bruder, der so schwach ist. Also alle sind mehrere Brüder, die sind die Söhne des Paten. Und das sind alles so sehr intelligente, sehr starke Männer. Und es gibt diesen einen Bruder, der ist so, er ist ein bisschen zart, ein bisschen sanft und der kriegt's nie so richtig gebacken, aber er ist eigentlich einer von den Coolen, aber er ist immer am stylischsten. Er sitzt so draußen im Tropicana und hat eine Sonnenbrille an und fühlt sich wahnsinnig gut auf Kuba und hat immer die schicksten, glitzernden Anzüge und umgibt sich mit ganz vielen Girls. Und
ich kann sagen, das ist der Womanizer, oder ist das nicht der den Frauen verfällt?
Nee, das ist Sonny ist der Womanizer, aber Fredo ist eben, genau, Sonny ist der echte Womanizer und Fredo kommt halt mit 10 Tänzerinnen im Arm um die Ecke, aber landet mit keiner von ihr im Hotelzimmer. Also das ist Fredo. Und weil ihm am Ende fehlt ihm die Brutalität, die innerhalb dieser Familie gebraucht wird. Deswegen ist er auch nicht die komplette Trilogie dabei. Ich will jetzt nicht niemand spoilern, wer das vielleicht noch nie gesehen hat. Der Pate ist eh ein sehr sehenswerter Film, aber das ist für mich, das ist er für mich. Fredo aus der Pate.
Das Wie lange hast du gebraucht, um darauf zu kommen?
Relativ schnell. Ich glaube, ich hatte zuerst Danny Ocean von Ocean's 11 und dann dachte ich aber der ist am Ende immer zu sehr ein Gewinner. Und dann habe ich überlegt, wer ist Shiny und ist aber am Ende nicht fähig, weil ihm irgendwie was fehlt, durchzugreifen. Und dann fällt mir sofort Fredo ein, weil er einem so leid tut.
Mhm. Muss an seinem Namen liegen.
Fredo.
Fredo. Was bist du denn für ein Fredo?
Ja, sehr schön.
Wir sparen uns nur auf. Deine Bold Prediction ist ja Platz 2. Mal sehen, wo die Dolphins bei Daniel, Joshua und mir am Ende liegen. Joshua, es fehlen noch die Bills. Bühne frei.
Ja, und ich glaube, die Bills können wir im Verhältnis, glaube ich, relativ kurz halten. Mal schauen, wie lange wir für die Bills brauchen. Was lässt sich über die Bills sagen? First Down, Ausgangslage. Die Bills kommen natürlich, sind in den letzten Jahren ein bisschen vom Erfolg geküsst, möchte man ja so sagen. Josh Allen ist angekommen, was man vielleicht in seinem ersten Jahr nicht ganz hätte vermuten können, wollen, sollen, wie auch immer. Wobei nach Nathan Peterman ging es eigentlich nur bergauf. Aber Josh Allen ist ja wirklich angekommen. Die Buffalo Bills sind eines von zwei Teams, die über die letzten 5 Saisons mehr als 55 Siege in der regulären Saison einfahren konnten. Das sind einmal die Kansas City Chiefs mit 66 Siegen und einmal die Buffalo Bills mit 61. Also die dominieren schon die reguläre Saison durchweg. Und wie das halt bei den Bills nun mal so ist, über die letzten 2 Jahre auch vor allem, sind die Playoffs. Die Playoffs sind der Knackpunkt. Sie haben auch einen positiven Playoff-Record, aber ja, Daniel, du lächelst schon so, dazu kommen wir dann nachher. Aber die Playoffs...
Ich werde wieder gedisst hinterher, aber es sind nicht die Playoffs, sondern die Chiefs. Sie haben einfach 4-mal in Folge in den Playoffs am Ende an den Chiefs gescheitert.
Ja.
Also das muss man ja leider so sagen.
Gut, komm, dann nennen wir das Kind direkt beim Namen. Es sind die Chiefs und irgendwann stoßen die Bills auf die Chiefs und die Chiefs entledigen sich der Bills. Und die Bills scheitern jedes Mal in den Playoffs an den Kansas City Chiefs. Das ist extrem traurig. Trotzdem aber natürlich ist die Ausgangssituation, könnte fast nicht besser sein. Die Buffalo Bills stellen immer noch eins der besten Roster. Josh Allen, letztes Jahr League-MVP geworden. Und du gehst jetzt in ein Jahr, wo sie in jedem Spiel tatsächlich Favorit sind. Und es geht keinem anderen Team in der NFL so. Also die werden gerade zumindest von allen Buchmachern in jedem Spiel als Favorit geführt. Und das musst du tatsächlich auch erstmal machen. Also die Buffalo Bills, wie gesagt, das nicht ohne Grund. Nennenswerte Spieler, die Buffalo Bills im Laufe der Offseason verloren haben, lässt sich unter anderem Amari Cooper aufführen, Von Miller, der ja jetzt bei den Commanders unterzeichnet hat, Rasul Douglas, bei dem ich persönlich immer noch traumatische Erinnerungen habe, aufgrund der Saison 2021 müsste das gewesen sein, wo AJ Green sich nicht nach dem Ball umgedreht hat und die Arizona Cardinals in Woche 7 gegen die Green Bay Packers verloren haben und Rasul Douglas mit der Interception in der Endzone dafür gesorgt hat, dass ich die Nacht durchgeheult habe. Das war sehr, sehr tragisch. Genau, Rasul Douglas ist gegangen, einer der wichtigeren Cornerback-Steine bei den Buffalo Bills. McCollins ist ein Begriff für alle Buffalo Bills-Fans. Der ist natürlich nicht länger da, den hatten wir heute auch schon gehört. Der ist jetzt bei den Patriots. Und Cornerback Kaiir Elam, der damalige Draft-Pick, der ist mittlerweile auch weg. Und bei den Cowboys unter Vertrag. Hingegen aber Spieler, die geaddet worden sind, und da können wir auch gleich bestimmt nochmal über die ein oder andere Personalie sprechen, ohne mit dem Finger auf jemanden zu zeigen, aber Joey Bosa ist mittlerweile bei den Buffalo Bills, der hat da unterschrieben, der Wide Receiver Josh Palmer ist neu gekommen, Michael Hoyt ist von den Rams gekommen, der Edge Rusher oder Outside Linebacker, Larry Ogunjobi hat ebenfalls seinen Weg zu den Buffalo Bills gefunden und Tre'Davious White feiert sein Comeback zu den Buffalo Bills, nachdem er ja ein Jahr nicht da war. Nennenswerte Draftpicks, auch weil wir gleich nochmal bei Stärken und Schwächen darauf eingehen, sind einmal natürlich der First Rounder, um den kommt man nicht rum. Das ist der Cornerback aus Kentucky, Maxwell Hurston, den haben sie an der 30. Stelle gedraftet. Und dann hast du noch in Runde 2 und 3 entsprechend einmal den Defensive Tackle von der South Carolina University, TJ Sanders und Defensive End Landon Jackson. Und das ist, also vielleicht kannst du noch sagen, dass das Spannendste, was bei den Bills in der Offseason passiert ist, ist, dass Josh Allen und Haley Steinfeld geheiratet haben. Und ob da alle Geschenke auch an die Charity gegangen sind, weiß ich nicht. Kutsche, da hast du vielleicht mehr Wissen als ich.
Nee, da muss ich jetzt auch passen, ehrlich gesagt.
Siehst du mal. Aber hat einer von euch noch Eindrücke zum First Down bei den Buffalo Bills?
Nee, ich glaube, hast du das alles gesagt, was da relevant ist. Ich finde ganz spannend, dass auf einer Position nicht geändert worden ist und das ist Coaching. Sean McDermott seit 8 Jahren dabei, der OC Joe Brady kommt wieder, der DC Bobby Babbitt kommt wieder, dass das die Position ist, wo man schon sagen könnte, im letzten Jahr sind sie vielleicht auch an der Position gescheitert, also im Coaching und nicht an den Spielern und da hat man nichts geändert, sondern glaubt weiterhin an den guten McDermott.
So ist es.
Aber nichtsdestotrotz, also da bin ich bei Joshua, natürlich sind irgendwie die Chiefs das Kryptonit der Bills, aber jetzt muss auch mal der große Wurf gelingen. Sie sind ja nicht umsonst in jedem Spiel, wie Joshua ausgeführt hat, der Favorit. Also da warten, glaube ich, alle drauf. Und ich klammer dich jetzt mal aus, Daniel. Aber das würde irgendwie auch, alle würden das den Bills mal gönnen, oder? Also
definitiv. Musst du mich nicht ausklammern.
Wir waren damals nicht dabei. Aber
ich gönn's den auch.
Mal in Folge den Super Bowl verloren. Aber wir würden das, glaube ich, auch alle mal den Bills gönnen, wenn sie jetzt den großen Wurf landen.
Und damit würden wir auch schon in Second Down rutschen, weil das ist am Ende des Tages die zentrale Storyline. Es passiert nicht viel bei den Bills, mit Ausnahme des Traumas, dass jeder Bills-Fan teilt, wenn man über die Kansas City Chiefs spricht. Kommen die Buffalo Bills an den Kansas City Chiefs vorbei? Reicht es nicht nur, dass du in der regulären Saison absolute Weltklasse bist, sondern du musst es halt auch in den Playoffs sein. Gerade Patrick Mahomes zeigt jedes Mal, dass in den Playoffs, dass die wichtigsten Spiele sind. Sorry, das hat kurz gehangen bei mir wie so eine Schallplatte. Und das ist die zentrale Storyline. Und es gibt halt Pro- und Kontra-Argumente dafür. Daniel, du hast es gesagt, die Koordinatoren gehen in Jahr 2 definitiv Pro-Argument. Die Gruppe spielt sich immer mehr ein. Du baust auf dem auf, was du letztes Jahr erreicht hast, mit unter anderem eben dem MVP-Niveau von Josh Allen. Und das ist definitiv natürlich ein Pro-Argument, dass das erstmal dahin geht, aber die Saison ist lange, 18 Wochen und bis du dann erstmal wieder in den Playoffs stehst und wie gesagt, das muss natürlich auch erstmal erreicht werden, wovon wir aber natürlich, glaube ich, alle ausgehen. Musst du natürlich aber erstmal machen. Genau. Und am Ende des Tages wird natürlich auch die AFC stärker, es gibt neue Contender, das könnte es natürlich ein bisschen schwieriger machen, gerade auch im Playoff-Bild. Wir haben noch nicht über alle AFC-Teams natürlich gesprochen, aber wir rechnen natürlich auch gerade mit anderen Teams aus der AFC West in erheblichen Beteiligungen, gerade auch im Playoff-Race. Von daher, es wird spannend natürlich zu beobachten sein, wie sich das auf die Dynamiken in der gesamten AFC auswirkt und dann natürlich auch auf die Chancen der Buffalo Bills. Vielleicht erhebt sich ja auch ein neues Kansas City Chiefs in den Playoffs, an dem die Bills dann scheitern. Man möchte es natürlich nicht hoffen. Und ja, also wie gesagt, es sind einfach die Playoff-Niederlagen der Bills gegen die Kansas City Chiefs. Die Chiefs sind gerade jetzt in den letzten 5 Jahren mit 4 Conference Championships nach Hause gegangen und 2 Super Bowls. Die Buffalo Bills haben bei beiden genaue 0. Also weder 0 Siege in den Conference Championships oder halt eben 0 Super Bowls. Ich denke, das ist selbsterklärend. Und das wird, wie gesagt, die zentrale Storyline sein. Und ich glaube, da braucht man sich auch nicht drum streiten.
Ja, definitiv. Also ich glaube, wir hatten bisher 3 Divisions jetzt mit der AFC East zusammen in der AFC South. Texans natürlich irgendwie wieder Favorit in der NFC South, Buccaneers wieder der klare Favorit und AFC East, in der wir jetzt sind, auch ganz eindeutig die Bills der Favorit. Joshua, das hast du ja jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, auch zu Recht. Das kann man ein bisschen schneller abhandeln. Deswegen mach doch einmal dein drittes Down, bitte.
Mache ich gerne. Stärken und Schwächen der Buffalo Bills. Ich denke mal, die Offense kann man erstmal so stehen lassen, wobei, wenn man da offene Schwäche zeigen möchte, dann ist es definitiv der Wide Receiver Core. Alles andere, glaube ich, ist gesund und munter. Der Wide Receiver Core ist relativ, man möchte sagen, unerfahren, beziehungsweise wenn erfahren, halt wirklich nie irgendwie Ligaspitze gewesen oder prinzipiell am oberen Ende der Nahrungskette. Der Wide Receiver Raum der Bills setzt sich aus einmal natürlich dem Draftpick Keon Coleman zusammen. Dann, wie gesagt, jetzt die Nummer 2 oder aktuelle Nummer 2, Josh Palmer, der ja gerade auch über die Free Agency gekommen war. Und dann hast du halt jetzt noch Elijah Moore, Laviska Shenault mit dabei. Das sind Namen, die man kennt, aber jetzt auch Namen, die, sagen wir mal, zumindest immer für eine Grundbeteiligung gut sind, aber jetzt nie den Karren wirklich über den Bürgersteig bringen. Und klar, es ist immer wieder unheimlich zu sehen, wie Josh Allen trotzdem so eine Performance auch abreißt und die Offense auf die Art und Weise dirigiert. Aber wie gesagt, wenn man auf eine Schwäche in der Offense zeigen möchte, muss man sich dem Wide Receiver Corps ja vornehmen, der Buffalo Bills. Und wenn wir über Schwächen reden, dann können wir auch direkt bei der Secondary anknüpfen, der Defensive Secondary der Buffalo Bills. Ich denke, das ist tatsächlich das größte Sorgenkind. Und auch gerade im Vergleich in der AFC, wo sich die Teams jetzt sehr, sehr gut darauf verstehen, auch Explosive Plays abzureißen, wird das natürlich so eine Systematik oder Thematik auch sein, die Buffalo Bills gegebenenfalls ja zu Kosten kommen kann im Laufe der Saison. Ja, du hast immer noch Christian Benford und den hast du auch gerade frisch unter Vertrag genommen oder verlängert. Aber ansonsten schmückt sich da niemand so richtig mit Ruhm. Na klar, du hast Maxwell Hairston, aber der ist auch erstmal nur ein Rookie und muss sich in die Liga so ein bisschen eingrooven, einfinden. Und ansonsten
Off-Field-Issue-Probleme.
Und das kommt noch dazu. Und wie gesagt, du hast da zwei Komponenten verloren. Du hast Kelly Elam verloren. Du hast, hier, wen hattest du noch verloren? Rasul Douglas verloren, der jetzt 2 Jahre bei den Bills war. Du hast vielleicht noch Taylor Rapp, aber definitiv ist die Secondary eine der wesentlichen Schwächen der Buffalo Bills. Und es wird spannend zu sehen sein, dass, wie gesagt, gerade in so einem AFC-Gefüge, wo halt sich die Top-Teams über ihre Explosive Plays auch definieren, dass das nicht exposed werden kann. Das ist definitiv etwas, worauf man ein Augenmerk richten muss. Wenn unter aber etwas möglich ist, das zu kompensieren, dann durch die Stärke oder mit einer der Hauptstärken der Buffalo Bills, und das ist am Ende des Tages die D-Line, und da musst du klar auf Spieler wie Ed Oliver zeigen, der einfach ultra dominanter Defensive Tackle ist. Klar, du hast Joey Bosa mit dabei, der wird aber wahrscheinlich auch nicht mehr die Anzahl an Snaps sehen, die er in seiner Prime gespielt hat. Und da musst du wirklich den Finger drauflegen, das ist Greg Rousseau, der gerade auch im letzten Jahr extrem dominant aufgetreten ist über die ganze Saison hinweg. Und das wird auf jeden Fall spannend zu sehen werden, wie der sich weiterentwickelt. Ja, und definitiv eine der besseren D-Lines in der NFL, wenn man das so möchte.
Selbst Daniel nickt. Gib mir mal das Stichwort Rashee Rice noch, wenn wir mit den Bills durch sind, Daniel, bitte. Deine Bold Prediction und dein Serienfilmcharakter, Joshua?
Ich habe tatsächlich keine Bold Prediction, weil ich mir vermessen wollte, ein Urteil darüber zu fällen. Klar, die Bold Prediction wäre, dass die Bills es in den Playoffs ein Stück weiter schaffen und dass sie das erste Mal auch eine Conference Championship Game gewinnen. Ich denke, das wäre eine Bold Prediction einfach nur unter dem Gesichtspunkt der Vergangenheit, weil Geschichte wiederholt sich häufig. Und vielleicht ist es ja dann auch irgendwann ein psychologisches Problem, immer in den Playoffs nie die Conference Championships zu gewinnen. Das kann natürlich auch ein bisschen Paranoia hervorrufen. Aber man würde es natürlich nicht wünschen, beziehungsweise andersherum. Coach, du hattest es eben gesagt, würde man den Bills natürlich auch wünschen, dass sie halt über die Hump kommen und dann auch mal im Super Bowl stehen. Wie gesagt, wenn man eine Bold Prediction definieren möchte, finde ich, kann man das gegebenenfalls anführen. Sonst habe ich mich schwer getan damit. Und was meine Charakterauswahl angeht, ich habe eine nicht jugendfreie Version mitgebracht und eine jugendfreie Version.
Wir wollen auf jeden Fall die nicht jugendfreie Version. Ja. Ist es Connie Dux?
Nein. Ich gebe vielleicht kurz zuerst die nicht jugendfreie Version frei. Das ist Superman. Einfach aufgrund der Leistungen der letzten Jahre immer ultra dominant, aber es gibt dieses eine Kryptonit. Dieses eine. Ja, und da fand ich deine Wortwahl eben halt auch passend, Kutsche. Es sind halt die Kansas City Chiefs. Also Superman, wie gesagt, the best of the best. Aber dann triffst du auf die Kansas City Chiefs und du verfällst in Asche. Deswegen ist Superman quasi mein, oder Clark Kent, wenn du so möchtest, ist mein Charakter der nicht jugendfreien Version. Der jugendfreien Version.
So. Und jetzt kommen wir zum nicht jugendfreien.
Ja, das ist Christian Grey aus 50 Shades of Grey. Auch ein super Faible, also wirklich super dominanter Charakter in jeglicher Hinsicht. Aber sobald es ernst wird, sobald es wirklich darauf ankommt, ja, auch meinetwegen Beziehung und so weiter, ne, du musst investieren, es wird ernst, ja, bist du nicht der Experte. Da bist du dann nicht der Experte, das ist nicht dein Steckenpferd. Und ja, wenn es aus der Regular Season in die Playoffs geht, dann wird es halt haarig.
Also wir hätten auch Julia Roberts in die Braut, die sich nicht traut, nehmen können, richtig?
Hätten wir auch.
Oder Mr. Big aus Sex in the City.
Oh, Kutsche, wo kennst du dich denn aus?
Ich habe das nie gesehen, deswegen ich bin gerade baff.
Sex in the City ist eine großartige Serie.
Bestimmt.
Guckst du die Filme auch im Kino, Kutsche?
Nee, da war ich bisher noch nicht. Ich war generell lange nicht im Kino, muss ich hier gestehen. Ich weiß gar nicht, was mein letzter Film im Kino war.
Kannst du immer beschimpfen dafür, dass er Filme nicht so wertschätzt im Kino? Das finde ich nicht gut.
Nee, wir müssen im September alle ins Kino, weil da läuft Tristans neuer Film. Der da gleich wie heißt, Tristan?
Ganzer halber Bruder heißt er. Aber meine Rolle ist jetzt nicht besonders groß, aber es ist trotzdem ein sehr guter Film. Ich hatte schon größere Rollen im Kino, aber das ist einfach ein guter Film, der sehr, sehr schön ist. Man sollte nicht wegen mir reingehen, aber es ist auf jeden Fall mit Christoph Maria Herbst und eine sehr schöne Geschichte, wo ich im letzten Mal auch schon erzählt habe, wo es um zwei halbe Brüder geht, die vorher nichts voneinander wussten. Und es geht um ein Erbe und bla bla. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Film. Aber du musst mehr ins Kino gehen, Kutsche.
Das geht gar nicht. Ich gehe rein. Im September gehe ich für diesen Film ins Kino.
Es gibt so tolle Kinos in Hamburg.
Ja, definitiv.
Das Zeise, das Abatron.
Joshua, 1, 2, 3, 4 AFC ist deiner Meinung nach.
Ja, das ist Bills an 1. Bills an 1, Patriots an 2, Jets an 3. Und Dolphins an 4.
Ui. Das musst du kurz erklären.
Ich glaube, die Dolphins stehen ganz kurz vor der Implosion. Ich glaube, der Karren ist ganz kurz davor zu implodieren. So traurig, wie das klingt. Und ich glaube auch, das wird das letzte Jahr von Mike McDaniel sein. Einfach, weil ich nicht die Ansätze sehe persönlich. Ich sehe nicht, wie die sich neu erfinden. Ich habe es nicht die letzten Jahre gesehen. Und es ist bitter nötig, dass sie das tun. Und ich bete für Tua. Ich bete für Tua, dass er hinter der 30 Millionen teuren O-Line überlebt.
Tristan?
Also meine Bold Prediction war ja Platz 2, aber jetzt bin ich um eine realistische Erwartung gefragt worden. Und ich würde sagen, Bills an 1 natürlich, Patriots an 2, Dolphins an 3 und Jets auf 4. Ich glaube, die Jets sind das ist ein Umbaujahr. Von denen kann man jetzt nicht zu viel erwarten. Das wirkt auch so, wie die sich aufstellen. Die schauen jetzt erstmal.
Bei beiden, Daniel, sind die Patriots an 2. Und bei dir?
Ja, bei mir nicht. Also ich glaube erstmal, dass es einen klaren Nummer 1 gibt und dass es bei den Bills auch gar nicht um die Regular Season geht. Also wir müssen über die Bills-Saison nicht urteilen, bis es in den Januar geht und sie im Bestfall eine Bye-Week haben. Und ich glaube, da ist durch ihre sehr relativ einfachen Schedule auch gut möglich. Also ich würde sagen, die werden Nummer 1 und werden die Bye-Week kriegen. Und um dir eine Bold Prediction zu geben, sie scheitern wieder und Mike McDermott wird nach der Saison trotz Nummer 1 Seed gefeuert. Die gebe ich dir gerne mit. Also für mich ist es Bills an 1, für mich sind es die Jets an 2, die Dolphins an 3, die Patriots an 4. Gar nicht, also die sind gar nicht weit auseinander und sind alle irgendwo so bei zwischen 6, 7, 8, 9 Siegen. Aber am Ende glaube ich, dass die Patriots werden einfach so ein bisschen hochgejubelt, obwohl sie gar nicht so gut sind. Und da sind noch ganz viele Elemente, die funktionieren müssen und Zeit, die man braucht. Und ich glaube, dass die Jets schon mit ihrem Gerüst ein Stück weiter sind. Und die Dolphins, die sind ausgeguckt. Und ich glaube auch nicht, dass es da weitergeht. Und ich glaube auch, dass der Coach vor Ende der Saison schon gefeuert wird.
Boah, ihr seid alle so negativ. Ich bringe noch eine andere Reihenfolge rein. Also Bills an 1 ist klar. Ich glaube, die Dolphins werden wieder Zweite, weil, also allein die Offensive, ja, Tua, O-Line, sehe ich alles und so weiter. Aber wenn er fit ist, ist er ein Unterschiedsspieler mit Tyreek Hill, Jalen Waddle, Westbrook Ikhine. Ich möchte ihn hier nochmal ploppen. Holt ihn euch in Fantasy Football. Wer weiß, wie der bei den Dolphins funktioniert. Devon A-Chain und so weiter. Also das ist einfach viel geileres Material, als die Jets und die Patriots haben. Also die werden Zweite und der Coach wird auch nächstes Jahr noch bei den Dolphins sein. Hinten werden sich die Teams drehen, meiner Meinung nach. Also die Patriots werden Dritte werden und die Jets werden Vierte werden und damit werden sie sich wieder nicht für die Playoffs qualifizieren, weil ich finde die Jets einfach, es tut mir echt leid. Also Liebe geht raus an die Gangrene Germany, an die deutschsprachigen New York Jets Fans, die eine lange Historie auch mit der Footballerei haben, aber das wird wieder nichts. Ihr könnt euch wieder ab Anfang Januar was anderes vornehmen. Leider, leider. Rashee Rice, über den müssen wir uns auch nochmal kurz unterhalten, Daniel. Da gab es ja auch eine Meldung, er ist jetzt schuldig gesprochen worden, illegales Autorennen in Texas, meine ich. Und er darf sich jetzt in den nächsten 5 Jahren, ist das richtig, aussuchen, wann er 30 Tage in den Knast geht? Oder wie?
Ganz so einfach ist es nicht. Er hat einen Plead-Deal gemacht mit dem Staatsanwaltschaft und den Richtern in Texas, hat sich selbst schuldig bekannt für Racing und für auch ein paar zweite kleinere Maßnahmen, also Gefährdung des Straßenverkehrs, das ist am Ende. Und hat dadurch mit diesem Deal ein Ergebnis gehabt, dass er 5 Jahre auf Bewährung bekommen hat und er muss 30 Tage in den Knast. Aber er kann selbst auswählen innerhalb dieser 5 Jahre, wann er in den Knast geht. Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Es ist eben so, dass er, keine Ahnung, nichts mehr machen darf. Also wenn er ist auf Bewährung, wenn der etwas Kleines macht, und das ist ja sozusagen ganz oft so, dass es dann eine neue, also auf Bewährung und dann passiert da was und du kriegst ein neues Urteil, das ist da jetzt anders. Der Plea Deal heißt, wenn er jetzt irgendwas Blödsinniges macht und dafür erwischt wird, dann wird er direkt die gesamten 5 Jahre ins Gefängnis gehen müssen. Und das ist natürlich einmal ein Risiko, was du da eingehst mit diesem Deal, dass wenn du nochmal Blödsinn machst, wenn du nochmal irgendwie alkoholisiert irgendwie oder irgendeinen Waffenbesitz oder irgendwelche Drogen oder einen Diebstahl oder keine Ahnung, häusliche Gewalt, was alles da bei den NFL-Spielern immer so passiert, dann wird er 5 Jahre fest ins Gefängnis gehen und nicht vorher rauskommen. Und das Risiko geht er mit diesem Deal jetzt ein und das ist das, wo man, glaube ich, drauf achten muss, wie es da weitergeht. Aktuell erstmal sagen für ihn zumindest von der strafrechtlichen Seite keine Gefahren. Er hat gleichzeitig auch die Zivilklagen gesettelt. Da zahlt er relativ viel Geld, also über 1 Million, um die rauszukriegen. Er musste eben auch alle Anwaltskosten der strafrechtlichen Geschichte für alle Beteiligten bezahlen. Das waren so 115.000 US-Dollar. Und jetzt warten wir auf die NFL, die ihn wahrscheinlich irgendwas, also die ersten Vermutungen waren 2 bis 4 Wochen sperren wird. Ich rechne eher 6 bis 8 Wochen. Das heißt, wahrscheinlich würde den Chiefs am Anfang der Saison nicht zur Verfügung stehen.
Was heißt denn das, um in der Division zu bleiben für die Buffalo Bills?
Nix. Ich habe noch ein Thema, Kutsche.
Ja, ihr werdet euch trotzdem in den Playoffs treffen und dann.
Und Rashee Rice wird auf dem Platz stehen, wenn er gesund ist, genau.
Ja, ist klar. Gut.
Aber ich glaube, das ist das entscheidende Punkt. Also bei den Bills, bei den Ravens, bei den Chiefs, meines Erachtens auch bei den Texans, fangen die Spielzeiten ja so ähnlich wie es früher bei den Patriots war, eigentlich erst im Januar an. Wenn man da nicht hinkommt, dann ist es eine Enttäuschung da. Aber die Roster allesamt, und da finde ich die Bills und Allen ist da der Frontrunner, der hat es einfach verdient. Also wo wären wir, wenn es die Chiefs nicht geben würde? Dann hätte er wahrscheinlich 3-mal den Super Bowl gewonnen. Ich würde gerne noch über Stadium Dreams reden, Kutsche. Mit denen machen wir nämlich jede Woche ein Gewinnspiel zur Division Preview auf Instagram. Am Montag, wenn ihr den Podcast hier hört, wird es sozusagen schon online sein. Und ihr könnt in dem Moment, wenn ihr sozusagen 2 Freunde markiert, ein Trikot gewinnen, was Stadium Dreams uns zur Verfügung stellt. Und ich würde gerne, Kutsche, wenn du gleich Stopp sagst, einmal das Trikot der letzten Woche auslosen.
Ja, du musst dafür starten, sonst kann ich nicht Stopp sagen.
Ich starte jetzt.
Stopp.
Pierre-André.Lange. Am liebsten schaue ich es mit Schwally Caps und Danny von der Fahrschule Ocean Drive. Gibt es eventuell sogar das Jubiläumstrikot zur 50. Saison der Buccaneers? Das klären wir, aber ansonsten kannst du ein Trikot von Mike Evans bekommen. Herzlichen Glückwunsch, Pierre-André Lange. Ich schreibe dir jetzt einmal an deinen Kommentar, dass du gewonnen hast.
Herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch.
Auf dass du dich lange dran erinnerst.
Genau, das war schon.
Dass du lange in Ehren trägst. Reicht jetzt, ne?
Ja.
Gut. Ja, finde ich cool. Das heißt, ab morgen können die Menschen dann ein Trikot der Patriots, Dolphins, Jets oder Bills gewinnen auf unserem Instagram-Kanal, wie du zu sagen pflegst.
Du hast es sehr gut zusammengefasst. Also Joshua Allen würden wir nehmen, Drake May werden wir nehmen, ein Dolphins, denke ich, Tua. Und außer ihr habt jetzt andere Wünsche, muss ich gucken, ob es was gibt. Aber die Quarterbacks machen ja meistens am meisten Sinn. Und bei den Jets können wir mal gucken, welches es da gibt.
Leander Wiegand.
Das wird es wahrscheinlich nicht geben.
Es gibt eine Sonderfolge von Icing the Kicker, ist am gestrigen Sonntag erschienen, die Sommerinterviews. Was sonst nur das ZDF macht, macht der Kicker und die Footballerei in Koop auch. Leander Wiegand, Sonntag und letzte Woche Donnerstag gab es schon, wen gab es denn da? Ach, Bernhard Reimann, genau, der Ösi O-Liner, der Colts.
Ich sehe gerade, es gibt aktuell, und da werden sozusagen die Frage, ob ihr warten könnt, da könnt ihr natürlich anderes haben von den Jets. Aktuell gibt es nur noch Aaron Rodgers Trikots. Und ein Trikot von, und das finde ich auch ganz schön, von Curtis Martin, der Legende der Jets. Aber da kommen bestimmt bald neue und dann spreche ich einmal mit den Kollegen, welches wir da reinnehmen.
Sehr gut. So, war wieder eine lange Ausgabe. Ist schon fast Mitternacht bei uns. Und ihr hört das. Ihr schlaft jetzt alle, während wir hier noch reden. Dafür hört ihr das Ding hier morgen schon 5 oder 6. Ist doch auch schön. Lasst uns lieber in den Kommentaren da. Fordert Joshua heraus im Schach und schreibt Tristan an, wenn ihr Smørrebrød-Tipps braucht oder oder Aufkleber.
Schwedische Immobilien, ich bin jetzt tief.
Ja, genau, schwedische Immobilien.
Der Makler des Vertrauens.
Genau, und schreibt Daniel bitte an, so ein bisschen Zuspruch jetzt nach dem Urteil gegen Rashee Rice. Nicht, dass wir uns da Sorgen machen müssen, nicht, dass die Chiefs jetzt schlecht werden in der kommenden Saison, das möchte niemand.
Also ich möchte das nochmal klarstellen. Ich freue mich darüber, wenn die Bills den Super Bowl gewinnen nächstes Jahr. Ich finde das eine der tragischsten Franchises, die das unfassbar verdient hat. Und ich finde Joshua Allen einen unfassbar sympathischen Typen. Und von daher ist das echt tragisch und nervig. Ist natürlich, als Fan der Chiefs freue ich mich darauf, wenn die Chiefs wieder gewinnen werden. Aber ich gehe nicht traurig raus aus der Saison, wenn die Bills das gewinnen.
Heißt der auch Joshua? Joshua?
Ich meine, er heißt Josh, aber kommt ja irgendwie alles aufs selbe raus.
Ja, der ist so jung.
Sehr gut, Tristan, müsst ihr noch was loswerden?
Nein, nein, alles gut. Ich wollte nur gerade sagen, wegen Josh, dass er wahrscheinlich tatsächlich nur so heißt. Der Generation ist eigentlich eine Kurzform, aber das passt schon.
Was heißt hier die Generation? Wir sind im selben Jahr geboren. Das spricht jetzt nicht für mich, aber nee, trotzdem. Aber
für die Amerikaner, da gibt es das eher schon, dass jemand einfach ja. Josh heißt. Oder Nate, was eine Kurzform von Nathan ist. Und es gibt Leute, die heißen einfach Nate. Das gab es vor 50 Jahren noch nicht.
Ja. Du, in 30 Jahren bist du nur noch Triss.
Genau. Gut, nächstes Mal fliege ich auch nicht raus, da bin ich auch wieder zu Hause und nicht in irgendeinem Hotel mit meinem Handy-Internet.
Entschuldigung. Also er heißt übrigens in Langform Joshua Patrick Allen, geboren am 21. Mai 1996. Nur um das nochmal so reinzuwerfen.
Schau mal einer an.
Da haben wir wieder was gelernt. Dafür sind die Footballerei-Podcasts.
Toller Name.
Ihr sollt was lernen.
Ja. Toller Name.
Sehr gut. Mittwoch gibt es eine neue Folge Footballerreise. Da geht es nach Las Vegas ins Allegiant Stadium, in den Todesstern der NFL. Sage ich auch schon mal.
Und am Samstag ist eine neue Hall of Crime-Folge rausgekommen mit Plaxico Burress und dessen Skandal, nachdem er sich selbst ins Bein geschossen hat. Was das dann ausgelöst hat.
Ganz wichtig, hat eine eigene Spur. Findet ihr nicht in der Footballerei-Spur, müsst ihr Hall of Crime suchen beim Podcast eures Vertrauens.
So, so ist es.
Worüber sprechen wir nächste Woche?
AFC North hieß es mal, wäre nicht, aber das
dann ist es die AFC North. Ich muss auch hochscrollen und gucken. Ich habe das jetzt noch nicht so auf dem Schirm. Also es ist die AFC, es ist die AFC North. Also wir gehen ja immer, es wird ja immer besser. Also jetzt haben wir sogar schon mal so einen Super Bowl-Kandidaten dabei. Die ersten beiden Wochen waren ja so ein bisschen langweilig, weil sie eben die wenigsten Wins hatten. Und die AFC North ist jetzt die Division mit den nächst vielen Wins im letzten Jahr. Wir werden besser.
Ihr Menschen. Joshua, vielen Dank. Genieß noch deinen zweiten Platz. Du gehst jetzt richtig steil wahrscheinlich noch, ne?
Nein, ich werde nicht steil gehen. Ich werde steil ins Bett gehen. Wie gesagt, Schach ist extrem anstrengend und extrem auslaugend und ich bin super platt.
Wir bedanken uns aber herzlich, dass du dir trotzdem noch die 15 Stunden Zeit genommen hast, um mit uns hier diesen Podcast aufzunehmen.
Nicht dafür, gehabt euch wohl.
Tristan, danke dir auch herzlich. Komm gut nach Hause, die letzte Etappe.
Dankeschön.
Genieß Hamburg, Tristan.
Ja, vielleicht morgen früh noch und dann geht's aber auch
weiter. Schönes Franzbrötchen morgens, kann ich dir empfehlen.
Genau.
Kleine Condi, ist nicht so weit weg von dir.
Alles klar.
Jetzt noch schön kiezen. So. Daniel, danke dir auch herzlich.
Danke und danke dir, Kutsch.
Danke euch fürs Zuhören. Ihr wisst, das Wichtigste ist, bleibt gesund, habt eine überragende Woche. Tschüss.
Ciao.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.